Das hat er noch nie zu Ende geführt. Ich sagte, ich war spät mit Heirate, also ich bin ein bisschen spät geboren, ich war ein bisschen spät mit Heirate, wenn ich nur ganz spät mit meiner Beerdigung sein kann. Also damit möchte ich wirklich spät sein, richtig spät. Nun, es gab Telefonanrufe zu Hause und ich konnte nicht wegkommen. Ich habe noch kaum meine Frau gesehen und habe sie alle schon früh verlassen. Ich hatte so viele Dinge und dann die Menschen von verschiedenen Städten, die beten, und sie kommen jetzt hinein und die Offenbarung des Herrn kam für einen Bruder und eine Schwester da hinten, krank. Und ihr wisst schon, was ich meine. Es geht und geht und geht einfach weiter. Und ich konnte sogar keine Hände schütteln mit einigen von meinen Freunden von Georgia, von verschiedenen Städten um uns herum und von Kanada. Also ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl, dass ich euch nicht die Hand schütteln konnte. Und übrigens, wo ist Bruder Fred heute Abend, Fred Softmann? Fred, erinnerst du dir noch an der Zeit, dass du mich anriefst von Kanada? Du wolltest herfahren und ich sagte dir, nicht mit dem Auto zu kommen? Du kamst aber trotzdem und hattest einen Unfall. Also es schien, als ob es sein Auto zerriss. Und es schien, als ob seine Frau getötet wurde und die Familie eine gebrochene Nase. Sie kamen dadurch alle ins Krankenhaus. Und nun, vor ein paar Stunden, als ich weggehen wollte, also um die Mittagszeit, nun, Bruder Ben hier stand auch draußen und kam zu mir und Rosella kam auch her. Und sie sagte, ich fahre nach Hause. Ich sagte, Rosella, sie sagte, was ist los, Bruder Brennan? Ich sagte, ich habe da ein komisches Gefühl, siehst du? Und sie sagte, ja, meinst du, etwas wird passieren? Ich sagte, ich weiß es nicht, aber scheint mir so. Also etwas warnt mich. So, sie rief mich vor ein paar Augenblicken an, sie hatte einen Unfall. Und so, niemand wurde verletzt und es war die Hand des Herrn. Und sie rutschte, und sie ist richtig glatt im Norden, und sie rutschte bei Indianapolis und fing an zu rutschen über die Straße, also richtig schnell in diese Richtung, und dann schrie sie aus, oh Herr, hilf mir. Und das Auto schwenkte zurück wieder in diese Richtung, kam wieder zurück und ging dann in eine richtige Spur weiter, also machte dann weiter. Sie fuhr dann die Straße weiter und sie sagte, oh, wie dankbar bin ich, dass ich da rausgekommen bin. Weil die anderen Autos fuhren hinter ihr her, auf dem gleichen Spur, und flogen nur so. So, dann fuhr sie über die Straße und hielt dann an, nun ich glaube, zu irgendetwas, sie wollte wohl eine Tasse Kaffee trinken. Und gerade bevor sie aus dem Auto ausstieg, da fuhr ein anderes Auto von hinten auf sie drauf und noch ein anderes, also eine richtige Reihe. Aber sie sagte, dass sie ein bisschen erschüttert war oder einen kleinen Schock bekommen hatte, aber nicht schlecht. Aber sie wollte nun den Herrn danken und anrufen und der Gemeinde auch es sagen und den Herrn danken, dass sie nichts verletzt hat oder nichts verletzt wurde und bittet nun die Gemeinde weiter für sie zu beten, dass sie auch nach Hause kommt. Seht ihr, sie ist eine Anfängerin. Und Bruder Brennan lachte ein bisschen. Sie hat gerade ihr Führerschein bekommen. Aber ich bin dankbar. Aber es zahlt sich immer aus, diese Warnungen des Herrn zu beachten. Sie sagte, aber sagt sie, dann wird ein Arbeitstag für mich ausfallen. Aber was ist ein Arbeitstag? Dieses wird ihr jetzt mehr kosten, das Heck von ihrem Auto wieder in Ordnung bringen zu lassen. So, das Beste ist also, bleibet bei dem Herrn. Ist das richtig? Also, wenn er uns etwas sagt, dann tun wir besser daran, dabei zu bleiben, weil er hat immer recht. Ist nicht so? Er hat immer recht. Nun, diese Woche ist solch eine wunderbare Woche gewesen. Ich weiß gar nicht, wie ich mir selber Gott gegenüber zum Ausdruck bringen sollte und euch Menschen gegenüber für diese wunderbare Woche. Diese 8 Tage sind die glücklichsten 8 Tage in meinem Leben gewesen, die ich gepredigt habe. Das ist wahr. Ich habe so viel vom Herrn gelernt und seine zarte Barmherzigkeit und alles, was er für uns getan hat. Und dann zu sehen, wie der Geist wieder anfängt zu arbeiten in der Gemeinde. Oh, ich bin so froh zu sehen, dass die Gabe wieder anfange zu wirken in der Gemeinde, seht ihr? Nun, einmal war es so, wenn man wegging, dann schien es, als ob nur irgendjemand hinein brauchte zu kommen, um alles zu beschmutzen, wisst ihr? Sie fingen einfach an zu tun, was sie wollten. Und, aber wenn du die Gaben entehrt, wird Gott dich entehren, siehst du, das ist richtig. Also, du hast richtig damit umzugehen. Und so, wie wir es wünschen, ist, dass es richtig in Ordnung vorgeht, also nach einer Ordnung vorgeht. So ist es auch, wenn sie mit Zunge sprechen, nicht nur die Schrift zitiere, aber etwas sage, was stattfinden wird. Und wenn du dann in diese Sache so richtig ernsthaft bleibst, dann wird es anfangen, dass wenn irgendjemand nicht in Ordnung ist in der Gemeinde, dass der Heilige Geist das direkt aussprechen wird und es denen auch sagen wird, wer das ist. Und dann werden sie sich gezüchtigt fühlen und zum Altar kommen. Und dafür sind diese Gaben. Und ich sehe unsere Prediger hier, Bruder Neville. Nun, er war schüchtern und ein zurückhaltender Mann. Aber ich sage euch, also, und es schien, als ob er nie dieses fassen würde, also, wenn es um Pfingste ging. Aber nun ihn dastehen zu sehen und Zunge auslegen und weissagen, ich sage euch, er hat einen langen Weg hinter sich. Oh, lasst uns beten für unsere Prediger. Und zu sehen, wie die Gaben nun anfangen zurückzukommen in die Gemeinde. Und dann noch ein anderer kleiner, demütiger Bruder hier. Er ist hier, er sollte wenigstens hier irgendwo sein. Ich denke, er ist hier, weil er immer hier ist. Und er ist ein sehr demütiger, kleiner Mann. Er war immer einer von den Vorstandsmitgliedern hier in der Gemeinde, Bruder Higginbottom. Ein teuer, gottesfürchtiger Mann. Und dann zu sehen, dass er die Gabe vom Zungenrede empfangen hat, ja, wer hätte das je denken können, dass Bruder Higginbottom das haben würde. Ein schüchtern, zurückhaltenden, kleinen Mann wollte nicht bekannt sein, unter keine Umstände, blieb immer hinten. Aber siehst du, Gott kann einen Mann nehmen, wie er ist und ihn gebraucht, siehst du, weil er einfach nichts wünscht zu tun. Erstmal das. Und wenn er es wünschte zu tun, dann könnte es sein, dass er hervorgetreten wäre mit einem gestärkten Hemd oder gestärkten Hemd. Aber solange er so herauskommt und es nicht tun will, vielleicht kann ihn Gott dann so gebrauchen. Nun, ich nehme an, dass Ginny auch hier ist, hinter diesem Pfosten dort. Und ich möchte Folgendes sagen. Ich habe viele Menschen in Zungenrede hören. Und ich denke, es kommt alles von Gott. Weil du kannst überhaupt kein Laut von dir geben, es sei denn, dass es irgendjemand, irgendetwas, irgendwo bedeutet. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass es gibt keinen Klang ohne Bedeutung. Also das bedeutet, dass es einfach keinen Klang gibt, ohne dass da eine Bedeutung dran ist. Also du kannst überhaupt keine Äußerung machen, es sei denn, dass es irgendwas bedeutet. Und ich habe mich oft darüber gewundert, wie das überhaupt alles sein kann, bis ich nach Afrika ging und dann alle diese Klänge und Laute hörte und da fand ich heraus, dass es die Stimme von irgendjemand ist. So dann und wann ist es auch die Stimme eines Engels und so weiter. Aber Ginny Jackson, ein schüchtern und zurückhaltender, kleinen, verlegenen Landprediger da draußen in der Methodistenkirche, also um Elizabeth herum in Indiana, tief in den Hinterwäldern, also ganz ruhig, würde nichts sagen, irgendwie zurückhaltend und erschien. Also ich besuchte ihn so dann und wann. Und nun, am liebsten hätte ich ihn dann angefasst, ihn geschüttelt und gesagt, Ginny, sag doch etwas. Hör doch auf, so da zu sitzen und mich anzuschauen. Wir saßen dann irgendwie auf einem Baumstumpfen in den Wäldern und er saß da nur und sagte, ja gut, ich denke, nun, das ist schon richtig. Und dann sagte ich, oh Ginny, ich habe das Gefühl, also lass mich es schon sagen für dich. Weißt du bist einfach zu langsam für mich. Siehst du? Und Gott gab ihm eine Gabe, in Zunge zu reden. und ich habe noch nie eine klarere Sprache in meinem ganzen Leben gehört, siehst du? Du sollst ihn in der Gemeinde im Auge behalten. Habt ihr diese kleine Frau reden hören heute Morgen, ohne die andere Frau zu kennen? Die eine kannte die andere nicht. Und einfach schon nach dem Klang der Stimme, wie es gesprochen wurde, und als es dann ausgelegt wurde, es war diesen gleichen Klang, diese Vokabeln, Interpunktion, einfach auf der gleiche Weise kam es wieder zurück. Und die Botschaft war vollkommen für die Gemeinde. Seht ihr jetzt, wie es alles ist, oder wie sollte Gott danken? Und nun brüste dich nicht damit. Wenn du das tust, wirst du dich selbst anstechen und die Luft wird entweichen. Und der Teufel wird dich zu fassen bekommen. Seid nur demütig und saget, O Herr, halte mich ganz zurück. Lass mich nie aufstehen vor der Zeit. Und er wird dich auch nie daneben benehmen lassen. Wenn du doch das tust, nun, das wird nichts ausmachen, denn wenn das geschieht, der Prediger hier wird es dir schon sagen. Seht ihr, die Gaben sollte auch nicht gebraucht werden oder sollte nicht sein, wenn wir predigen. Nun gewöhnlich, wenn die Gabe anfange, richtig gut in der Gemeinde zu arbeiten, dann wird ihr eine Versammlung haben, eine lange Zeit vor der richtigen Versammlung. Lasst da der Herr mit euch arbeiten, siehst du, weil dann werdet ihr nichts unterbrechen in jenem anderen Teil. Nun, während wir in der Versammlung sind, nun so dann und wann habt ihr euch richtig zusammenzuhalten. Aber wenn Gott eine Botschaft hat, dann wird er sie irgendwann oder wo schon herausbringen, siehst du, lasst ihn nur laufen da. Aber es sollte alles geschehen in Übereinstimmung mit der biblischen Belehrung. Und Bruder Neville wird wahrscheinlich diese Dinge lehren. Also wir werden versuchen, das zu tun. Ich werde auch versuchen, ihn zu unterstützen, wie wir nur können, wir beide, um dieses rauszubringen und euch dann zu zeigen, wie das alles vor sich gehen soll. Und fühlst du dich auch schon besser, mein polnischer Bruder? Das ist fein. Oh, wie hat der Herr ihn gesegnet. Vor 8 Jahren sagt ihm etwas, was stattfinden würde. Und er war ganz durcheinander gekommen, also ein richtiger Dreieinigkeitsmann. Und der Herr sagte mir eines Tages, es kommt ein Mann zu dir, er hat dunkles Haar und braune Augen und stark gebaut. Du sollst ihn nicht wegschicken, denn ich sende ihn zu dir. Und dann nahm ich die Schriftstelle raus, einfach worin er durcheinander gekommen war. Und ich schrieb mir diese Stelle auf ein Stück Papier und legte sie dorthin. Und nach einer Zeit kam er her. Meine Frau sagte, es gibt einen Mann, der möchte dich besuchen. Ich sagte, oh, das ist er, lass ihn nur rein. Und er sagte mir, was ihm gesagt worden war unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Nun, er hatte immer geglaubt und auch festgehalten an der Botschaft und so weiter unter seine Leute, obwohl er kritisiert wurde deswegen, blieb er doch dabei. Und er sagte, dass vor einiger Zeit in der Versammlung, da habe ich ihn angesprochen, seinen Namen genannt. Nun, ich weiß nicht, wie ich seinen Namen aussprechen konnte. Aber er sagte, dass ich sie auch buchstabieren musste oder so irgendetwas in der Versammlung. Und er sagte, dass er ein kleines Kind bei sich trug auf seinem Arm. Dieses Kind hatte einen Ausschlag auf seinem Gesicht und sagte dann, dass dieses kleine Kind vollständig gereinigt, geheilt wurde, also und wie der Herr. Und ich sagte, gut, das, was du jetzt brauchst, also was du jetzt tun sollst, ist zu der Gemeinde gehen und getauft werden im Namen Jesu Christi. Und nun vor einiger Augenblicke begegnete ich ihn und er war oben auf dem Berg, weil er war hergekommen und war getauft worden im Namen Jesu Christi. Und nun ist er ganz zufrieden. Er fühlt sich gut, er kehrt jetzt um nach Hause und ich hoffe, dass er für mich in Polen in einem von diesen Tagen übersetzen wird und auch in Deutschland und da in diesen anderen Städten dort. Der Herr segne dich, mein Bruder. O, unser Herr tut so viele große, reiche Dinge. Und einfach seine Gnade zu sehen, seine Barmherzigkeit. und wie er seine teure Kinder führt vom Osten, vom Norden, vom Westen und Süden und sie zusammenkommen, sie herauszieht und sie irgendwie ein bisschen unter Druck setzt, dass sie rauskommen nicht. Und so vieles könnte man hier sagen. Nun, vergesst nicht, am nächsten Sonntagabend, so unser Herr will, am nächsten Sonntagabend werden wir, oder lieber gesagt, am nächsten Sonntagmorgen, werden wir eine Heilungsversammlung abhalten. Der Grund, dass ich das so sagte, nun, vielleicht wird es zu viele geben am Sonntagmorgen, so werde ich dann Sonntagabend weitermachen müssen, siehst du? Aber wenn ich sie alle am Sonntagmorgen durchnehmen könnte, dann wäre das richtig. Mittwochabend ist die Gebetsstunde mit in der Woche. Nun, ihr Leute, die hier in der Gegend zu Hause seid, ihr Menschen, die ihr euch hier sammelt, habt diese Gebetsstunde. Bleibt nicht weg, bleibt direkt dabei, siehst du? Und bete und suchet Gott näher. Also lasst nie irgendein Fanatismus unter euch aufstehen. Denn es gibt zu viel Echtes, dass man etwas Falsches annehmen sollte. Also kommt nicht an der falschen Seite, bleibt hier. Ich hörte ein vertrautes Amen, das ich schon Jahre her gehört habe. Das ist Bruder Russell Creech. Ja, sie haben mir gesagt, dass Patty die war, die in Zungen sprach an einem Abend. Patty, wo bist du? Bist du hier, Schatz? Oh ja, also ich hätte dich nie erkannt, wenn ich dich auch gesehen hätte. Aber ich glaube, dass ich das Kind in meinen Armen gehalten habe und dem Herrn geweiht habe, gerade hier. Und sie ist eine junge Frau. Maida sagte ein junges, schönes, junges Teenager-Mädchen. Mit der Kraft des Heiligen Geistes auf ihr. Und sie spricht also, Russell, du bist ein reicher Mann. Jawohl, das bist du. Wo bist du, Schwester Creech? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ist sie auch in der Nähe oder hinten? Oh, Schwester Creech, wie dankbar bin ich, dass Gott dir solch ein Kind gegeben hat. Oh, du bist dir nicht im Klaren, also wie dankbar. Und gerade in dem Alter, wo diese Teenager-Mädchen kichern und lachen und so weitermachen, weißt du, eine ganze Menge Unsinn und dann diese Jungs, die so einen Entenhaarschnitt haben und alles Mögliche. Und dann dieses kleine Kind hier mit der Kraft des Heiligen Geistes und spricht hier in Zunge, oh. Oh, wie viele Männer würde heute Abend, also Pfingstpredigt, ihr ganzes Leben dafür geben, wenn sie ihr Teenager so sehen könnte, ihre Tochter so sehen könnte, die jetzt draußen ist bei den Rock'n'Roll-Partys, die sie haben. Also weißt du, was du schätzt, Bruder? Ich weiß ja, was du machst, also bei der Interstate, ich habe das Gleiche getan, also viele Tage schwer gearbeitet, aber Bruder, um eben diese Kinder groß zu bringen, aber bedenke, Gott ist treue, er entlohnt, jawohl, tatsächlich, und er wird zurückzahlen. Gott segne dich, Betty, Schatz, also ich würde dich nicht kennen, wenn ich dich sehen würde, denke ich. Aber verlasse nie diesen geraden Weg, Schatz. Also erlaub es den Teufel nie, etwas in dich hineinzubringen, also wie ein schönen goldener Apfel, weil es wird eine Zitrone sein, siehst du? Also lass die Sache sofort fallen und verlasse es. Aber halte deine Augen auf Christus gerichtet, direkt auf dem Kreuze. Und gehe vorwärts, denn die Stunde steht bevor. Siehst du? Ermahnungen aller Art könnte einfach ausgesprochen werden. Segnungen Gottes. Also ich war nicht imstande, um viele zu besuchen. In dieser ganzen Woche habe ich für nicht mehr als 50 Menschen gebetet, denke ich. Und dann noch einiges so zwischendurch. Und die Notfälle und eben alles, was so geschieht und so weiter. Aber ich habe fleißig studiert. Und jetzt, nächsten Sonntag, werde ich also für die Menschen beten und den Herrn bitten, herabzukommen und uns seine große Kraft zu geben, dass er sich selbst unter uns manifestiert am nächsten Sonntagmorgen, so der Herr will. Also ich möchte gar nicht mit diesem Gemeindezeitalter anfangen, weil ich weiß, dass es das Letzte ist von denen. Und nun, in diesem wird das Abschließen sein, oder der Abschluss von den sieben Gemeindezeitalter. Habt ihr euch daran erfreut? Die Versammlung antwortet mit Amen. Nun bedenke, ich sage dieses am Ende, wie ich es auch am Anfang gesagt habe, dass es mag sein, dass es viele Dinge gibt, worin ihr ganz anderer Meinung seid, als ich bin. Aber halte mir das nicht vor. Siehst du, liebe mich, trotz allem, weil es würde auch mir überhaupt nichts ausmachen, was du tun würdest oder was du sagen würdest. Ich würde genau noch so von dir denken. Und wenn wenn noch etwas mehr ist, vielleicht, siehst du, dann würde ich noch mehr von dir halten. Aber ich liebe euch und Gott weiß das. Und es gibt doch wohl keinen Menschen, der den Namen Jesu Christi anruft, der nicht leben würde, siehst du? Und ich möchte auch nie irgendeine Bitterkeit oder Gleichgültigkeit, obwohl wir dabei ganz anderer Meinung sein könnten. Wenn wir an einem Tisch sitzen würden und einer würde diese Art von Torte essen und der andere die Art von Torte, nun, das ist doch vollständig recht, wenn wir nur dabei Gemeinschaft miteinander haben können und einander lieben. Und wenn wir das nicht tun, dann sollten wir das tun. Und wir werden auch nie weiter in Gott hineingehen können, es sei denn, dass wir das tun. Also, vergesst nicht, dass die größte Gabe von aller Gabe ist die Liebe. Wenn ich spreche mit dem Zunge von einem Menschen oder von Engeln und mein Leib brennen ließe als Opfer und alle Erkenntnis verstehen würde und so weiter, also ich bin nichts so. Aber wenn das, was vollkommen ist, und das ist die Liebe, also wenn alle geistlichen Gaben nicht zusammen zementiert sind mit der Liebe, werden sie einfach nicht halten. Jedes andere Zement wird abbrechen. Aber die Liebe hört nimmer auf. Siehst du, das ist 1. Korinther 13. Und nun, heute Abend fangen wir an mit diesem großen Gemeindezeitalter. Oh, und nun, es wird wohl bis Viertelnacht 9 dauern. Und nun, es tut mir ganz bestimmt leid, dass wir nicht genug Platz hier haben, um jedem Mann einen Sitzplatz anbieten zu können. Aber wir haben es nicht, aber eines Tages werden wir das auch haben. Und nun möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Ihr seht jetzt meinen Stand und wisst auch, was es mir eines Tages kosten wird. Seht ihr? Und die Stunde steht bevor, siehst du? Und nun, ich möchte, dass ihr Folgendes für mich tut, also immer für mich beten. Und bedenke, ich bin so ehrlich gewesen, wie ich nur ehrlich weiß zu sein. Und ich bin mir auch im Klaren, dass ich kein Kind mehr bin. Ich bin 51 Jahre alt und ich kann also nicht gehen, bis das Gott mich ruft. Und dann werde ich aber gehen, so wie er will, dass ich gehen soll. Und so wird es sein. Aber ich muss ehrlich sein und die Wahrheit sagen, ohne auf irgendetwas Rücksicht zu nehmen. So, ich weiß, das ist ein einsamer Gang, so dann und wann. Aber solange, wie er mit mir ist, was macht es mir aus? Siehst du? Und nun, bevor wir mit diesem großen Gemeindezeitalter anfangen, möchte ich fragen, ob ihr vielleicht mal einen Augenblick aufstehen könntet zum Gebet. Siehst du? Denn dadurch kannst du dich auch ein bisschen strecken und fühlst du dich besser. Und nun, bei dieser abschließenden Versammlung, also wie viele hier möchten vor Gott gedacht werden, hebet eure Hände zu Gott und sagt dann, gedenke meine, o Herr, am Ende von dem Zeitalter. Wenn das Leben ganz vorbei ist, dann gedenke meiner. Und da kommt das Gebet. Unser himmlischer Vater, wir haben keine Zunge genug, um unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen für die Gegenwart des lebendigen Gottes, die in unserer Mitte gewesen ist in dieser letzten Woche. Auch für die Dinge, die wir von dir gelernt haben und wie du dich selber unter uns geoffenbart hast, also an uns geoffenbart hast, durch die Zeiten hindurch oder durch diese letzte Woche hindurch. Und wie du dein Wort doch so klar gemacht hast an uns. Und wie wir auf dich gewartet haben. Und wie wir versucht haben, unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und wir konnten es nicht, Herr, weil menschliche Zunge können dieses nicht tun. Wir können so gar nicht danken dafür, dass du uns gerettet hast. Und so gar nicht dafür, dass du uns überhaupt Hunger gegeben hast. Denn es steht geschrieben im Worte, gesegnet sind die, die hungern. Und also einfach hungern ist eine Segnung. Hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und dann sprachst du diese große Worte, denn sie werden gefüllt werden. Nun, wir glauben das, Herr, vergib unser Zu-Kurz-Kommen. Und nun, wenn wir nun heute Abend anfangen, mit diesem letzten Gemeindezeit, also was Laodicea ist, also nachdem wir gesehen haben, wie die Schrift und die Geschichte ganz genau jedes Mal übereinstimmen, so, Vater, wissen wir, dass das Wort von dieser großen Weissagung hier für diese letzten Tage, dass das genauso sein wird, wie es in den anderen 6 Zeitaltern gewesen ist. Vater, ich bete, dass du den Heiligen Geist zu uns kommen lässt heute Abend jetzt und uns segnest, während wir weiter auf dich warten. Im Namen Jesu. Amen. Ihr könnt euch setzen. So, der Herr will, wird das Buch, also sobald wir können, also Bruder Leo nimmt es in Steno vom Tonband runter und dann wird es mit der Schreibmaschine geschrieben werden und dann wird ein Buch davon gemacht werden. Und übrigens, Rosella, also wird auch ihr Buch bald haben, ein Alkoholikerin gerettet. Ihr alle erinnert euch noch an ihre Geschichte, wie der Heilige Geist sie rief in der Versammlung, und sie war aufgegeben worden durch 4 von den größten Alkoholikerentwöhnungsanstalten und war weggeschickt worden von den Krankenhäusern, die es gibt in Chicago. Und in einem Augenblick Zeit nahm der Herr Jesus alles von ihr weg. Und sie geht nun zu Gefängnissen und zu anderen Städten und sagt den Menschen, wie Gott befreien kann, und redet zu Alkoholikern und so weiter. Und durch ihr Zeugnis sind schon viele Menschen für Christus gewonnen worden. Nun das erste Gemeindezeitalter. Könnt ihr mir sagen, was es war? Ephesus, das zweite Smyrna, das dritte Pergamos, das vierte Thyatira, das fünfte Sardes, das sechste Philadelphia und das siebente Laodicea. Das erste war zwischen 55 und 170 nach Christus, Ephesus. Dann Smyrna von 170 bis 312. Pergamos von 312 bis 606. Thyatira von 606 bis 1520. Sardis von 1520 bis 1750 nach Christus. Und Philadelphia von 1750 bis 1906. Und jetzt fing das Gemeindezeitalter von Laodicea an. Und dann gibt es eine Überschneidung, also es überlappt. Und gestern Abend, dann haben wir uns beschäftigt mit diesem Überlappen, mit dieser Strecke, die überschnitten ist. Und nun, heute Abend werden wir das Ende von Laodicea durchnehmen. Wir glauben, dass das laodizianische Gemeindezeitalter fing an in 1906. Und ich sagte voraus, nun bedenke, Voraussage, ganz besonders euch, die ihr das Tonband hört. Also, ich sage also nicht, dass es sein wird, aber sage voraus, dass es Ende wird bei 1977, dass die Gemeinde in einen vollständigen Abfall hineingehen wird. Und sie wird hinausgetan werden aus dem Munde Gottes. Und das zweite Kommen oder die Entrückung von Christus könnte zu jeder Zeit kommen. Nun, ich könnte das um 1 Jahr verfehlen. Ich könnte das um 20 Jahre verfehlen. Ich könnte das um 100 Jahre verfehlen. Ich weiß nicht, wo es. Aber ich sage einfach voraus, in Übereinstimmung mit einer Vision, die er mir zeigte, und in Anbetracht der Zeit und wie alles so fortschreitet, sage ich, dass es irgendwann sein wird zwischen 33 und 77. Also wenigstens wird diese Nation in einen Krieg geraten und wird dann in Stücke fliegen. Und nun, das ist ziemlich bald, also es ist furchtbar bald. Ich könnte verkehrt sein. Ich sage voraus, und jedermann, der das versteht, sagt Amen. Und die Versammlung antwortet Amen, seht ihr? Aber der Herr zeigte mir eine Vision von einer großen, kräftigen Frau in 33, 1933 steht auf Papier, wie Roosevelt dafür sorgen würde, also wie er mithelfen würde, dass die ganze Welt in einen Krieg gerät. Und wie dann Mussolini seine erste Invasion in Äthiopien haben würde und wie er Äthiopien einnehmen würde. Aber wie er auf eine schändliche Weise zu seinem Ende kommen würde. Und wie dann diese drei Ismussen, Faschismus, Nazismus und Kommunismus, alle enden würde im Kommunismus. Und wie viele hier erinnern sich noch daran, dass ich euch dann aufstehen ließ und es immer wieder sagen ließ, also achte auf Russland, achte auf Russland, der König vom Norden, achte auf Russland, der König vom Norden, achte auf Russland, der König vom Norden. Wie vielen haben mich das sagen hören, dass es immer wie eine Welle über uns ging. Ja, diese, die damals schon da waren, siehst du, also damals in den frühen Jahren von der Gemeinde. Also ihr stand dort und es ging immer wieder über uns rüber, achtet auf Russland, der König vom Norden. Siehst du, was er tun würde, denn alle diese Ismussen würden sich aufhäufen in Russland, also enden in Russland. Und dann sagte ich, dass diese Nation würde zum Schluss in einen Krieg mit Deutschland verwickelt werden. Und Deutschland würde einen großen Betonmauer bauen, das war die Maginot oder die Siegfriedlinien, 11 Jahre bevor sie überhaupt anfingen, diesen Mauer zu bauen. 11 Jahre vorher. Und ich sagte, die Amerikaner würden da eine furchtbare Schlacht haben an der Front. Und einige von diesen Brüdern hier waren an der Front. Bruder Roy Robertson und die alle, fragen sie nur, was da geschah. Ganz gewiss war das so. Gut, aber zum Schluss, sagte ich, werden wir siegen und wir werden ein von den Siegern sein in dem Krieg zwischen Deutschland und uns. Und nun, ich sagte, dann nach der Zeit würde die Wissenschaft erst richtig Fortschritte machen. Und das haben sie auch getan. Sie machte eine Atombombe und alles Mögliche. Und ich sagte, während ihre Fortschritte, die sie machen, würde die Autos fortwährend in Form eines Eis bekommen. Und erinnert ihr euch noch an diese große alte Motorhaube vom Modell 1933? Das große Heck, worauf diese Ersatzreife war? Und schau doch, wie es jetzt ist. Stromlinienförmig. Also wie ein Ei. Und ich sagte, zum Schluss werden sie ein Auto erfinden, was überhaupt kein Steuerrad mehr braucht zu haben. Und ich sah auch eine Familie da fahren. Und man kann es Straße nennen, also es war ein Auto mit einem gläsernen Dach, also große, gewaltig, schön aussehende Straße oder schönes Auto. Und sie saßen dort und schauten sich gegenseitig an und das Auto fuhr von sich, also fuhr direkt um Kurve rum und alles Mögliche. Und sie haben das Auto jetzt, es ist schon erfunden, also sie haben das Auto. Und ich sagte dann, oh, wie wird die Wissenschaft fortschreiten an jenem Tage? Ich sagte, und dann sah ich sie werden den Frauen erlauben zu wählen. Und sie erlauben es jetzt auch, den Frauen zu wählen. Und durch dieses Wählen werden sie den falschen Mann in einem von diesen Tagen wählen. Und das habt ihr dann auch getan bei dem letzten Wahl. Es waren die Stimmen von den Frauen, die Kennedy gewählt haben. Und wir wissen das, siehst du, dazu gab es noch die manipulierte Maschine, also Wahlmaschinen, und machte das alles möglich. Die FBI hat das enthüllt. Und wie könnte irgendjemand, ja, warum unternehmen sie nicht irgendetwas? Warum wird da nicht etwas von gesagt? Eben, weil irgendjemand Angst hat, seine Stellung zu verlieren. Es ist einfach eine Gesellschaft von Politik, Verfall bis auf den Kern. Das ist richtig. Also, es gibt keine Rettung in diesem Lande. Es gibt keine Rettung in irgendeinem anderen Lande. Rettung gibt es in Jesus Christus und in ihm alleine. Das ist richtig. Und nun, ich bin dankbar für Amerika. Ich würde hier lieber wohnen dann irgendeine andere Stelle in der Welt. Weil ausgenommen Kanada. Kanada und die Vereinigte Staaten, das sind Zwillinge. Wir wissen das. Nachbarstaaten. Ein wunderbares Land. Aber ich glaube, ich würde lieber hier wohnen, dann irgendwo anders, wovon ich weiß. Weil es ist hier meine Heimat. Und ich freue mich, ein Amerikaner zu sein. Und ich bin auch dankbar deswegen. Aber ich sage euch, also Amerika braucht ganz bestimmt eine Gegenerweckung. Das braucht es. Und es wird sie nicht bekommen. Nein, mein Herr. Denn es wird nie wieder aufstehen. Es ist dahin. Und erinnern Sie euch noch, ungefähr vor 5 Jahren in Chicago steht das Tonband, du hast es, Gene, sagte ich, entweder wird Amerika es in diesem Jahr annehmen, oder sie wird fortwährend weiter runterfallen. Und das haben sie dann auch getan, siehst du, und zum Schluss werden sie dann, oder wird es an ihrem Ende angelangen. Aber es wird eine kräftige Frau geben. Und bedenke, diese steht auch auf Tonband. Eine kräftige Frau, eine große Frau. Sie wird entweder ein Präsident sein, oder sie wird eine Frau sein, die die katholische Kirche darstellt, was ich denke, dass es ist. Und sie wird es nämlich eines Tages hier übernehmen und dieses Land beherrschen. Diese Nation ist eine Frauennation. Die Fahne wurde durch eine Frau gemacht. Und es ist Zahl 13. Amerika fing an mit 13 Sterne, 13 Streifen, 13 Kolonien, alles ist 13, 13, 13, immer weiter. 13 Sterne, auch auf dem Silberdollar, also überall ist es 13. Und es ist diese Zahl 13 und erscheint dann auch in Offenbarung Kapitel 13, also vollständig 13. Und alles ist Frau, 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 überall. Also sie übernahm alle Ämter, sie übernahm Hollywood, sie übernahm das Land, sie übernahm die Ämter, also sie übernahm alles, was es gibt. Und sie hat gleiche Rechte jetzt mit dem Mann. Sie wählt mit dem Mann und sie flucht wie ein Mann und sie trinkt wie ein Mann und alles Mögliche. Und sie ist einfach der Köder der katholischen Kirche um die Anbetung einer Frau. Und sie betet ja sowieso schon eine Frau an. So, sie ist der beste, also eine unmoralische Frau ist der beste Köder, den der Teufel hat. Also, sie ist schlechter als alle Bars, die es je gegeben hat. Sie kann mehr Seele in die Hölle senden, als alle Bars im Lande. Das ist richtig. Aber eine gute Frau ist ein Juwel in der Krone eines Mannes. Das hat der weiseste Mann auf Erde gesagt. Ein Mann sollte also eine gute Frau ehren. Siehst du, aber eine böse ist Wasser in seinem Blute und sein Blut ist sein Leben. Also ihr Männer, die ihr gute Frau habt, ihr wisst nicht, wie ihr Gott danken sollt für eine gute Frau. Denn wenn Gott einem Mann irgendetwas Besseres hätte geben können als seine Gehilfin, hätte er es getan. Aber eine Frau ist die beste Gehilfin, die Gott einem Mann geben konnte. Aber wenn sie sich umdrehen, also sie war die im Garten von Eden, die Satan wählte für sein Werkzeug. Und er nahm da nicht den Mann, er nahm da die Frau. Warum hat er Adam nicht genommen und ihn leidenschaftlich gemacht? Er kam zu der Frau und gab es ihr, siehst du, weil sie war die, die er gewählt hatte. Gott nahm den Mann, Satan nahm die Frau. Und dann schau, wie es weiterging. Und dann am Ende, also als Babylon gegründet wurde, dort am Anfang, in dem Buch Hislops zu 2 Babylons, da war es eine Frau. Und wenn es nun kommt in dem jetzigen Zeitalter, es ist das Ende von dem, oder das Enden von dem Heidenzeitalter, also Babylon fing so an und es endet mit einer Frauenanbetung, Maria in der Gemeinde. In welchem Tag leben wir? Nun, Laodicea, Das laodizianische Gemeindezeitalter, das Wort bedeutet lauwarm und hat immer mehr Güter und denkt, dass aber sie nichts braucht. Und die Bibel sagt, das ist elendig, blind, jämmerlich und nackt. Was für ein Zustand. Der Lohn von jenen, die überwinden in diesem Gemeindezeitalter, ist, mit dem Herrn auf seinem Thron zu sitzen. Nun, der Stern oder der Engel oder der Botschafter von diesem Gemeindezeitalter ist unbekannt. Nun, wer war der Botschafter vom ersten Gemeindezeitalter? Wer war das? Paulus, Ephesus. Von Smyrna, Irenaeus. Pergamos, St. Martin. Von Thyatira, Columba. Von Sardis, Luther. Von Philadelphia, Wesley. Und dieses laodizianische, also wir wissen es noch jetzt nicht. Und wahrscheinlich werden wir es nicht wissen oder kennen, bis das alles vorbei ist. Aber ich möchte meine Auffassung darüber geben, was es für ein Engel sein wird, also wonach wir Ausschau halten. Wird das richtig sein? Die Versammlung sagt ja, Amen. Also dafür brauchen wir ein bisschen Zeit. Ich habe hier ein paar Worte aufgeschrieben, hier, was ich so gedacht habe. Also der Engel von diesem laodizianischen Gemeinde, also von dieser laodizianischen Gemeinde, der es also beendet. Nun, er wird am Ende von dem Zeitalter sein, wie sie alle hier in der Bibel. Und er wird also am Ende sein von dem Zeitalter. Nicht am Anfang davon, aber am Ende davon. Weil der Engel kommt immer, um sie zurechtzuweisen für das, was sie getan haben. Dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe diese Dinge. Siehst du, dem Engel von der Gemeinde von Smyrna schreibe diese Dinge. Also jedes, oder eigentlich schreiben, ist an dem Engel am Ende von dem Zeitalter. Paulus, das Ende vom Zeitalter und weiter am Ende vom Zeitalter. Dann dieses Stück, was überschnitten wird, diese Überlappung am Ende vom Zeitalter. Am Ende vom Zeitalter und das lässt es dann auch überlappen. Siehst du, dem Engel, also, und dann spricht der, wie es alles war. Und dieses überlappt hier dann dem Engel, also am Ende von dem Zeitalter und nimmt es dann direkt vor und lässt es dann überlappen wie die Stufe einer Treppe, also die sieben Gemeindezeitalter. Nun, dieser Engel, der kommt in diesem Tag, ich habe hier etwas aufgeschrieben und das möchte ich einfach lesen. Aber er wird also bekannt sein im letzten Teil von dem Gemeindezeitalter, von dem Zeitalter eigentlich nur. Und weil wir sind so nahe dran, so nahe an dem Lichtzeitalter, dass er ist wahrscheinlich jetzt auf Erde, siehst du, aber kenne ihn nicht. Und er wird ein mächtiger Prophet sein, der verworfen sein wird durch die Gemeinde oder Kirchenwelt und sie werden direkt weitergehen in ihre Sünde und werden zum Schluss aus dem Munde Gottes gespien werde, aus dem Munde der Gegenwart Gottes. Ich glaube, es wird einer sein wie Elia und ich werde auch meine Gründe angeben, warum das so ist. Nun, lasst uns hier in dem Buch Malachi aufschlagen, einen Augenblick. Und dann werde ich euch sagen, warum ich denke, dass es einer wird sein mit dem Geiste Elias. Nun, ich möchte, dass ihr eure Gnadehut jetzt aufsetzt. Also Malachi, das vierte Kapitel, hör gut zu, während ich lese und ihr in eure Bibel liest. Nun denke mal richtig ganz genau, also für in die nächsten paar Minuten, bevor wir dann in das Gemeindezeitalter hineingehen. Und jetzt liest er also Kapitel 4 ab Vers 1 oder Kapitel 3 ab Vers 23. Da heißt es, denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen, und es werden alle Übermütigen und jeder Täter der Gesetzlosigkeit zu stoppeln werden. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht Jehova der Herrscher, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird. Dann sagt Brennen, was sagt er hier? Er spricht hier also von ein kommendes Tag. Seid ihr damit einig? Der Tag von dem Kommen des Herrn. Aber euch, dann spricht er wieder weiter, nun passt auf, er redet hier zu Israel. Nun, was sagt er hier? Denn siehe, der Tag kommt. Also, es kommt noch. Also brennend, und dann liest er weiter in Vers 2. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich Mastgelbern. Und ihr werdet die Gesetzlose zertreten, denn sie werde Asche sein unter eure Fußsohlen an dem Tage, den ich machen werde, spricht Jehova, der Herrscher. Also an dem Tag wird er die Erde brennen oder verbrennen. Und wir werden gehen über ihre Asche. Das ist also das tausendjährige Reich natürlich, sagt Bruder Brennen. Dann Vers 4. Gedenket des Gesetzes Moses, meines Knechtes, welches ich ihm auf Horeb an ganz Israel geboten habe. Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der groß und furchtbar, und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, auf dass ich nicht komme und das Land mit dem Banner schlage. Und sagt Brennen, das Ende vom Alten Testament. Nun, Jesus sagte, Matthäus 17, Vers 10, redet er hiervon. Gut, alle Juden schauten aus nach dem Kommen von einem Elia. Und nun pass auf, was Jesus darüber sagt. In Matthäus 17, Vers 10, da werden wir anfangen in Vers 9. Und auf sie von den Bergen herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach, saget niemand das Gesicht. Brennen sagt, also erzählt nicht davon, wisst ihr, behaltet das für euch selbst. Also sage niemand von dieser Vision. Und dann geht es weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elias zuerst kommen müsse? Und dann sagt Brennen, warum ist es, dass Elias erst kommen muss, bevor dieser Christus kommen soll? Also die Sonne der Gerechtigkeit. Warum sagte sie das überhaupt? Und nun, ihr seid hier ja schon, denn die Schriftgelehrte sagte das, dass Elia kommen muss, dass er erst kommen muss. Und so, pass auf jetzt, Vers 11, er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elias zwar kommt zuerst und wird alle Dinge wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elias schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern ihm getan, was irgend sie wollten. Also wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Sagt Brennen, also Johannes der Täufer war der Elias, der kommen sollte. Nun beachte, ich gehe jetzt wieder zurück nach Malachis 4. Kapitel und bedenke, er sagte hier, dass vor der große und erhabene und schreckliche Tag des Herrn kommen wird, werde ich euch senden, Elia, den Propheten. Vers 5, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der groß und furchtbar. Und wo finden wir im Tage des Herrn? Am Ende von dem Zeitalter. Das ist, wenn die Welt verbrannt werden wird. Erinnert ihr euch noch, wie wir ihn durchgenommen haben, mit einer weißen Perücke auf, ihr wisst es, und an seine Brust umgürtet, erinnert ihr euch das noch? Und wir bewiesen anhand der Bibel, dass das nicht am Sabbattag war, noch am Sonntag, dass es der Tag des Herrn war. Ist das richtig? Und das ist der Tag, dass er kommt als Richter und wird die Erde mit einem Fluch schlagen. Ist das richtig? Und ich werde euch Elia, den Propheten, senden, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Nun beachte das mehrfache Kommen von Elia. Nun, wenn ihr es vielleicht beachten wollt, die ganze Schrift hat eine mehrfache Bedeutung. aber es ist verborgen vor den Augen von den Weisen und Klugen und geoffenbart an den Kinder, an solche, die lernen wollen. Glaubt ihr das nicht? Also nun, Malachi 4, halt es hier gerade. Und nun, lasst uns jetzt weitergehen, ein paar Seiten, nach Matthäus 2, ein Augenblick. Also, Matthäus 2, ich glaube, ich sollte hier wohl Lukas 2 gemeint haben, statt Matthäus 2. Ich habe das hier so aufgeschrieben, aber ich war in Eile gerade vor ein paar Augenblicken und der Heilige Geist war im Zimmer auf mir und ich hatte einfach eine gewaltige Zeit. So, ich meinte 2. Lass doch mal sehen, ob dies das sein konnte. Nun, lass mich diesmal eben nachsehen, einen Augenblick. Matthäus 2. Nein, das ist nicht, wonach ich schaue. Nun, ein Augenblick. Ich werde gerade, also, gib mir nur ein kleines bisschen Zeit hier, weil ich möchte doch, dass ihr ganz sicher seid und dass ihr seht, dass die Schrift eine mehrfache Bedeutung hat. Und dann blättert Bruder Branham in der Bibel und sagt währenddessen die Anbetung von Anna und die Rückkehr nach Nazareth, das Pascha, der Dienst von Johannes. Also, lass mich sehen, vielleicht sollte es Lukas gemeint haben. Ich las nämlich irgendwo, oder ich meine Markus statt Lukas. Vielleicht sollte ich Markus gemeint haben. Aber ich möchte euch diese Schriftstelle geben, dass ihr auch wisst, dass es die Arbeit des Herrn ist und dass er das auf diese Weise tut. Nun, ich werde euch jetzt sagen, wonach ich schaue. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hat irgendjemand Randbemerkungen? Dass ihr das vielleicht ganz schnell finden kann. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Habe ich meinen Sohn gerufen? Ein Augenblick. Dann sagt ein Bruder, Lukas 1, Vers 17. Lukas 1, Vers 17. Ich danke dir, Bruder, das ist richtig. Lukas 1, Vers 17, statt 2. Und ich möchte dann anfangen, Vers 14. Das ist es, Bruder. Das ist genau. Lukas 1, Vers 17. Nun, ihr könnt es jetzt aufschreiben. Nun, das ist, was es ist. Aus den Segnungen oder von den Segnungen des Herrn, das ist, was gesegnet ist. Vers 14, und er wird dir zur Freude und Wonne sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon vom Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dazu sagt Bruder Brennan, dieser Mann, der hervorkommen wird, wird gelehrt sein, von seiner Geburt an nicht zu trinken, noch irgendetwas mit solcher Sünde zu tun zu haben. Habt ihr das erfasst? Und dann liest er weiter, und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elias, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein zugerichtetes Volk zu bereiten. Und nun, wir sind uns im Klaren darüber, dass er geweissagt wurde. Und Johannes war jener Person, ist das richtig? Johannes war der Elia von dem Tag, der kommen sollte. Und nun, wir wissen auch, dass die Schrift so dann und wann zwei Dinge damit meint. Also, möchten wir vielleicht mal ein Ding vornehmen. Zum Beispiel, wie es da in Matthäus heißt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Gut, ich glaube, dass das ist, wonach ich suchte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und dann, wenn du dieses Mal verfolgst in den Verweisstelle, also er war nicht, es ging nicht um, also dann führt das zurück in Hosea, wo es nicht Jesus meint, sein Sohn, da war es Israel. Sein Sohn wurde aus Ägypten gerufen, genannt Israel. Aber es hat eben eine mehrfache Bedeutung und bedeutet mehr, wenn es meint und redet von dem Kommen Jesu, was natürlich eine größere Sache ist als er Israel da herausrief. Gut. Und nun, wir finden auch, dass sein erstes Kommen war nicht am Tage des Herrn. Ist das richtig? Nun, zurück zu Malachi. Lasst uns diese Sache erstmal in Ordnung bringen. Also ein Kommen am Tag des Herrn. Nun beachte sein mehrfaches Kommen und sein erstes Kommen und sein zweites Kommen. Habt ihr euer geistliches Denken jetzt bereit? Also im sechsten Vers, da heißt es nochmals, es ist Vers 5, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der Große und Furchtbare. Nun, wir sind uns drin klar darüber, dass das nicht Johannes war, weil da war es nicht der Große und Furchtbare Tag des Herrn, ist nicht so? Noch brannte er oder verbrannte er da die Erde. So, es muss schon ein Vorschau gewesen sein oder eine andere Zukunft von einem Kommen oder ein anderes zukünftiges Kommen von Johannes oder von Elia. Ist das richtig? Weil er sagte, ich werde euch Elia senden und ich werde dann die ganze Erde verbrennen und ich werde sie einfach reinigen und ihr werdet gehen auf ihre Asche. Also das ist das tausendjährige Reich, wir wissen das. Also nachdem dann die Atombombe das alles in Stücke fliegen lassen wird, dann wird die Erde dann geordnet werden. Und dann wird es einen großen Tag geben hier auf Erde und die Gemeinde wird regieren mit Jesus auf Erde 1000 Jahre. Ist das richtig? Aber bevor dieser große und schreckliche Tag des Herrn, also wird sie also explodiert werden, auseinanderfliegen. Und ich werde euch Elia, den Propheten, senden. Ist das richtig? So, dieses meinte also nicht Johannes der Täufer, also in der damaligen Zustand oder in der damaligen Lage, weil der schreckliche Tag des Herrn war damals nicht. Da gab es noch 2000 Jahre die Aufstände, also es war 2000 Jahre davon entfernt. Ist das richtig? Und nun, beachte den nächsten Vers und sei jetzt richtig geistlich. Nun, dieses ist ein Liebesbrief. Und so habt ihr eben zwischen den Zeilen zu lesen, um diesen Brief richtig zu verstehen. Also ihr wisst schon, was ich hier meine. Bedenke, wie es hier heißt, die Schrift sagt, Jesus dankte Gott, weil er hatte dieses verborgen für den Weisen und für die Augen von den Weisen und Klugen und es offenbart an den Kindern. Und wie ich das schon oft bildlich habe dargestellt in Bezug auf meine Frau, wenn sie mir einen Brief schreibt, dann kann ich schon sehen, was sie sagt da in dem Brief. Aber ich lese zwischen den Zeilen, was sie meint, siehst du, weil ich liebe sie und ich kenne ihre Natur. Und so, du hast auch Gottes Natur zu kennen und ihn zu lieben und dann tritt die Schrift deutlich für dich hervor. Er offenbart es dann. Aber nun beachte jetzt den nächsten Vers in Vers 6. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, auf dass ich nicht komme und das Land mit dem Banne schlage. Nun, Johannes kam auf Elia und er wandte die Herzen von den Israeliten, also die Herzen von den Kindern, die damals seine Botschaft annahmen, also die Herzen von den Vätern zu den Kindern. Aber wenn er diesmal kommt, wird er die Herzen von der Gemeinde zurückführen, zurückwenden zu den Pfingstvätern. Seht ihr, genau umgekehrt. Habt ihr das erfasst? Nun, lest es. Also, hör jetzt gut zu. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden. Also, er wird den alten orthodoxen Priestern sagen, dass nun, Gott ist imstande, von diesen Steinen Abraham Kinder zu erwecken. Also denkt nicht, dass ihr es könnt. Also siehst du, nun, er wird die Herzen nehmen von diesen alten, schwieligen orthodoxen Priestern und ihre Herzen wenden zu den Glauben, die Kinder dort hatten. Siehst du, nun, alle, die getauft worden sind, warteten auf, oder alle, die getauft waren, warteten auf den kommenden Messias. Wer hat euch gewarnt, ihr Generation von Vampiren, dass ihr den kommenden Zorn entrinnen könnt? Oh, und nun, ihr seht, also er wandte die Herzen von den Vätern zu den Kindern hin. Und dann heißt es, die Herzen von den Kindern zu den Vätern. Nun, wenn diese Groß-Elia kommt, im Ende von diesem Zeitalter, dann wird er die Botschaft von Pfingsten nehmen und die Herzen und die Kinder wenden zu dem Glauben von den Vätern. Weil er wird sie zurechtweisen, weil sie nicht den gleichen Glaube habe festgehalten, der da war am Anfang. Amen. Nun, ich glaube, wir sind uns schon ziemlich im Klaren darüber, dass das Elia sein wird. Ist nicht so? Nun, wir wissen das. Also, es geschah nicht. Nun, seht ihr, dieser schreckliche Tag des Herrn kam da nicht. Und ich habe mich oft gefragt, würde dieser Mann dann ein Prediger sein? Nun, Elia hat Wunder getan, hat nicht gepredigt. Aber wenn sein Geist war auf Johannes, dann hat er gepredigt und kein Wunder getan. Warum? Weil Jesus ihm nachfolgen sollte. Und er tat die Wunder, denn die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen, sagte er, mit Heilung unter seinen Flügeln. So, Johannes brauchte kein Wunder zu tun. Er kündigte das Kommen von der Christus an. Und sie? Und nun bedenke, und dieser Johannes oder dieser Elia, der kommen wird, wird falsch verstanden werden. Er wird solch ein großer, kräftiger Mann, starker Mann vor dem Herrn sein, bis dass die Menschen denken werden, dass er der Messias ist. Weil seine beste Freunde sagte zu ihm, du bist der Messias. Und er sagte, ich bin nicht würdig, seine Schuhe zu lösen, aber er kommt nach mir. Weil sie erwartete damals, den Messias zu sehen oder ein Messias zu sehen. Und sie dachte, dass der Messias sollte kommen. Und als sie dann dieses große Phänomen unter sich aufstehen sahen, sagte sie, er ist der Messias, also dieses große Außergewöhnliche, dann sagte sie, er ist der Messias. Johannes sagte, ich bin es nicht, aber er kommt nach mir. Oh, erfasst ihr das? So, seine nächsten Freunde werden denken, dass er der Messias ist. Nun beachte, noch eine andere Sache wird stattfinden in der Natur von diesem. Er wird gerade kommen vor dem Tag des Herrn. Nun, die Erde hat nicht gebrannt in den Tagen von Johannes. So, dies ist in der Zukunft. Als er das erste Mal kam, hat er nur gepredigt. Das zweite Mal wird er beides tun, sowohl predigen und Zeichen, die verheißen sind durch Jesus Christus. Gut, nun lasst uns seine Natur anschauen. Wie wird das sein, die Natur von diesem Prophet, der kommen wird? Nun, wir sind überzeugt, dass der Engel von diesem letzten Gemeindezeitalter wurde schon vom Alten Testament her vorausgesagt. Nun, die anderen wurde das nicht. Paulus, Irenäus, sie wurde nicht vorausgesagt. Aber dieses letzte Zeitalter, also am Ende von der Vollendung, also das Ende der Welt, da wird es so eine gewaltige Zeit geben, und die haben wir gerade jetzt vor uns. So, diese Engel von diesem Zeitalter wurde schon ganz weit zurück in der Schrift vorausgesagt, in der alten Schrift. Also, das Ende von diesem Zeitalter. Es ist Elia, der große Gesalbte. Nun beachte, was für eine Natur wird Elia haben? Erstmal, er wird ein mächtiger Prophet sein, treue zu dem Worte Gottes. Denn Elia war treue und Johannes war treue. Das ist richtig. Sie tat Zeichen und Wunder und wird die Herzen von den Kindern zurückwenden zu dem Glauben von den Pfingstvätern. Er wird die Denomination hassen, wie Elia das auch getan hat. Das ist richtig. So wird er. Und ich denke, wir haben jetzt gerade den Weg für ihn freigemacht, das ist frei übersetzt, wirklich heißt es, ich denke, wir haben gerade die Sache jetzt für ihn angefangen. Und es ist auch ungefähr die Zeit, dass das kommen wird, oder es kommen wird. Er wird Denominationen hassen. Elia hasste sie. so hat auch Johannes Denominationen gehasst. Johannes sagte, nun, komm nicht und denke nicht, dass wir haben jetzt Abraham als unser Vater, ihr Pharisäer und Sadduzäer, ihr Gesellschaft von Vampire und Schlangen im Gras, in andere Worte, denn ich sage euch, Gott ist imstande, von diesen Steinen Abraham Kinder zu erwecken. Elia sagte, sie sind alle abgeehrt, ein jeder von denen. Niemand ist übrig, als ich nur alleine. Oh. Und er wird auch diese modische Frau hassen, diese Luxuspuppchen. Also Elia hat es auch getan, Isabel, ist das richtig? Johannes hat es getan, Herodias. Also beide waren Propheten. Der Geist, der gleiche Geist, sie hassten die Denominationswelt, die Kirchewelt. Sie hassten auch diese modische Frauen, die nicht gut sind. Siehst du, etwas in ihrem Geist schrie gegen diese Sache. Und Isabel trachtete nach dem Leben von Elia, wollte seinen Kopf abschlagen. Und so hat sie es auch mit Johannes getan. Herodias hat das getan. Also beide. Und dieser Prophet wird auch ein Liebhaber von der Wildnis sein. Wie Elia. Er wohnte in der Wildnis alleine. Johannes, er wohnte in der Wildnis alleine. Und wir wissen, dass es also ein Elia sein wird. Gut. Und dieser Prophet wird einer sein, der Treue bleiben wird bei dem Wort Gottes. Jawohl, er wird dabei bleiben, bei dem ganzen Wort. Warum? Um was zu tun? Um der Glaube wiederherzustellen zu der Ephesus-Gemeinde oder von der Ephesus-Gemeinde, der verloren gegangen ist während dieser langen Zeit. Also der Glaube in der Gemeinde, die eine geöffnete Tür vor sich hatte und sie verworfen hatte. Und es wird also eine nicht gelehrte Person sein. Elia war keine gelehrte Person, er war ein Tischbiter. Und Johannes war keine gelehrte Person. In Lukas 1, Vers 67 sagt die Bibel, dass das Kind war, sobald es geboren wurde, zog es in die Wüste, in die Wildnis. Und blieb da bis auf dem Tag, dass es sich zeigte an Israel. Das ist richtig. Lukas 1, Vers 67 bis 80, wenn ihr das aufschreiben wollt. Dieser Prophet wird auch irgendwie ein schwermütiger Mann sein. Nachdem Elia diese große Versammlung hatte, konnte niemand mit ihm auskommen. Elia hatte, schwer zu übersetzen, hatte Zustände. Und er ging daher und rief das Feuer herab vom Himmel und verbrannte die Altäre vom Abbau und alles Mögliche. Und dann rannte er in die Wüste hinein und sagte, oh Herr, ich bin nicht besser als meine Väter. Lass mich sterben. Das ist richtig? Und so saß er unter einem Wacholderbaum und nachdem er doch eine große Erweckung gehabt hatte und nun wollte er sterben. Und als diese ekelhafte Frau ihn dann, Johannes, ins Gefängnis steckte, dann sah sie dort hinten und fing auch an, schwermütig zu werden. Ich glaube, Pempermann oder einer von denen hat es gesagt, dass sein Adlerauge bekam einen Film, also wurde von einem Film überzogen, von einem Schleier, und dort im Gefängnis. Und so sandte er dann einige von seinen Jüngern. Nun, er hatte dieses verkündigt und hatte gesagt, da ist das Lamm Gottes, was der Sünde der Welt wegnimmt. Und Johannes sah diese Feuersäule über ihm hangen, wie ein Taube, kam herab und setzte sich auf ihn und er bezeugte es alle und sagte, das ist das Lamm Gottes. Und sagte, also ich habe es nötig, dass du mich taufst und warum kommst du zu mir? Jesus sagte, lass es so sein. Aber als sie ihn dann ins Gefängnis legte, da sagte er richtig in seiner Niedergeschlagenheit. Ganz schnell. Und siehst du, es war irgendwie ganz schwer, also es war sehr schwer, um ihn da aufzumuntern, herauszuholen. Aber als sie das dann doch taten, sagte er, geh doch mal hin zu ihm und frage doch, ob er wirklich derjenige ist, wonach wir Ausschau halten sollten. Oder sollte noch ein anderer kommen? Und das ist genau, wie es bei Elia auch war, also genau das Gleiche. Seht ihr, irgendwie eine Art von schwermütigem Mann. So, es tut uns richtig leid für ihn, weil wir wissen ja, was das ist. Gut. Nun, die Gemeinde in seiner Offenbarung, und dann kommt Bruder Brennan, lacht ein bisschen und kommt zurück auf diese Vorgesatz, dann sagte, ich tue besser daran, das mal liegen zu lassen. Und nun kommt er weiter. Also, bei dieser Manifestation, also die Gemeinde, also dieser mächtige Elia, wenn er sich selbst bekannt macht, also der Gott uns senden wird, wenn er sich selbst bekannt macht, wie Elia das tat, dann war die Gemeinde auch bereit, um befreit zu werden. Und wurde befreit aus den Händen vom Heidentum. Ist das richtig? Also gerade als sie dort aufstand und sagte, wir werden beweisen, wer Gott ist. Also Elia befreite die Gemeinde. Und Johannes, also genau wie Johannes auch tat. Er sagte, als er Jesus sah, dann sagte er, ich muss abnehmen, er muss wachsen. Und Johannes fing an zu predigen und machte sich selbst bekannt, gerade bevor dem Kommen des Herrn. Also richtig am Ende, also war die Offenbarung, ganz richtig. Und jetzt kommt ein Abschnitt, und da möchte ich zu sagen, die ich richtig übersetze, wenn sie sich auch komisch anhört. Nun, wir finden heraus, dass Elia muss meinen, das Zeitalter zu dieser Gemeinde. Und um zu beweisen, dass Elia war, also nachdem Elia seine Weissagung gegeben hatte, und unterbricht er, also Elia brauchte nicht zu sterben. Er wurde entrückt und wurde aufgenommen in den Himmel. Ein Beispiel von der Gemeinde am Ende von diesem Elia, der kommen wird. Am Ende von seiner Zeit wird die Gemeinde in die Entrückung gehen, ohne durch die Schatten des Todes zu gehen. Es wird eine Entrückung sein. Es wird die Entrückung sein. Und ich glaube, dass der große Elia, das ist der große, der kommen wird, wird der gesalbte Elia sein, der geweissagt wurde für diesen letzten Tag. Amen. Ich denke, das wird er sein, wenn er kommt. Der Engel oder der Botschafter zu der Gemeinde in diesen letzten Tagen. Also ein Volk, was verworfen ist und degradiert ist, also wie diese Gemeinde auch da hineingeraten wird und schon ist. Ich denke, Elia ist verheißen worden in der Bibel und ich denke, wir können das schon begreifen, dass Elia war derjenige, der verheißen wurde in der Bibel, dass er kommen sollte in diesem Tag. Glaubt ihr das? Nun, lasst uns jetzt wenden zu Laodicea. Und dann werden wir sehen, was unser Herr uns heute Abend zu sagen hat über Laodicea. Ein Laodicea. Gut, der Gruß an der Gemeinde. Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Oh. Wenn wir doch bloß diesen ganzen Abend hätte für dieses gerade hier. Wie würde der Herr uns das offenbaren? Pass auf. Also der Amen ist der Letzte. Und er erschien während dieser ganzen Zeit und in der verschiedenen Sache. Aber hier ist das letzte Gemeindezeitalter, wo es heißt, ich bin, also dieses ist das Ende und ich bin der Letzte. Nun, um zu zeigen, dass er auch der Erste war und wie er auch war, er war der Anfang der Schöpfung Gottes. Oh, erfasst ihr es jetzt? Seht ihr? Oh, wie könnte nun Gott geschaffen werden, wenn er doch ein Geist ist? Wie könnte er so sein? Aber er ist doch ewig. Er wurde nie geschaffen. Und er wird nie geschaffen werden, weil er war Gott am Anfang. Aber er ist der Anfang von der Schöpfung Gottes. Und das war Jesus Christus, als er manifestiert wurde, als Gott in ihm wohnte. Jesus Christus, als gemacht wurde, als Gott in ihm wohnte. Ist Gottes Schöpfung. Oh, siehst du? Der Erste und der Letzte, der Amen, der Anfang von der Schöpfung Gottes. Als Gott sich selbst einen Leib schuf. Kam herab und wohnte da drin. Das ist der Anfang von der Schöpfung Gottes. Seht ihr? Oh, ist nicht wunderbar? Und nun, wir finden am Anfang, dass hier direkt seine Gottheit zeigte. Ich bin der Allmächtige. Ich bin der, der war, der da ist und der kommen wird. Der Allmächtige. Der Gemeinde von Ephesus sagte es dreimal. Ist das richtig? Und dann kommt direkt hier rüber zu dem Laodicea und sagt, ich bin der Amen. Ich war der Erste hier damals und ich bin der Letzte hier. Und ich bin der Anfang von der Schöpfung Gottes. Durch die Gemeindezeitalter, die wir haben werden, wird ihr lernen, dass ich Gott bin. Gott geschaffen in menschlichen Formen. Ich bin der Anfang von der Schöpfung Gottes. Amen. Oh, das sollte ein Presbyterianer jubeln lassen. Nur daran zu denken. Der Anfang von der Schöpfung Gottes. Und nun, oh, wie liebe ich das. Also die Erschaffung Gottes. Als Gott geschaffen wurde. Als Gott Fleisch wurde in Jesus Christus und unter uns wohnte. Nun, der nächste Vers sollte wie bei den anderen Gemeinden ein Lob sein. Aber hat diese Gemeinde nicht gelobt. Hatte kein Lob. Hatte eine Klage gegen sie. Und hat diese Gemeinde in keiner Weise gelobt, dieses laodizianische Gemeindezeitalter. Mit all dem Licht, was sie hatten, sie sind davon weggegangen. Und so, sie brauchten überhaupt kein Lob. Sie brauchte eine Zurechtweisung und die haben wir dann auch bekommen. Hatte eine Klage gegen diese Gemeinde, kein Lob. Nun, wir möchten das lesen in Vers 15 und in Vers 16, da heißt es, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Oh, habt ihr das erfasst? Ist das ein Lob? Das ist eine Zurechtweisung an diesem gottlosen laodizianischen Zeitalter. Das Schlechteste von der ganzen Gruppe. Und alle die anderen, die wurden gemartet und alles Mögliche, die hatten auch nichts. Die waren arm. Die gingen umher in Schafsfälle und Ziegefälle und waren nackt, wurden zersägt und verbrannt, den Löwen vorgeworfen und alles Mögliche. Aber die hielten fest am Glauben. Aber diese Gesellschaft ist reich und braucht nichts und alles Mögliche und eine Hure, das ist richtig. Nun, wir haben hier eine große Lektion und ich hoffe, dass der Herr uns dabei hilft. Sagte, weil du noch kalt noch heiß bist, sondern lauwarm, das ist genau wie Milch, siehst du? Gute, kalte Milch ist gut, ist nicht so? Heiße Milch ist gut für dich, aber lauwarme Milch lässt dich erbrechen. Und ich erinnere mich noch an einem Abend, da wurde ich krank, ich war da unten auf dem Fluss, so ungefähr 25 Jahre her, und ich war in einem kleinen Kajütenschiff und wohnte dort unten. Und ich wurde krank und mein Schwager kam zu mir und brachte mich zu Dr. Isler. Und sagte, sagte nämlich, was ist los mit dir? Ich sagte, ich bin magenkrank. Sagte, trinke nur ein Glas lauwarme Milch. Oh Bruder, lauwarme Milch, das macht mich krank. Also es kam alles wieder heraus. Nun, Gott sagte, also dass ihr doch entweder heiß seid, richtig rot glühend oder friert. Also das eine oder das andere, aber werdet nicht lauwarm, weil dann macht ihr mich krank. Und das ist auch das, was dieses Gemeindezeitalter bei Gott bewirkt hat. Es hat ihn krank gemacht. Also entweder seid ihr rot glühend, aber seid nicht lauwarm. Also warm oder heiß, weil ihr lässt mich erbrechen. Also die Fröstigkeit von der anglikanischen Kirche in den Tagen von John Wesley trieb ihn dazu, irgendwo anders Versammlungen abzuhalten. Weil es war dort so kalt und so frostig. Und Die Frostigkeit aber von der Methodistenkirche war die Ursache, dass William Booth ein richtiger rotglühender Rettungsevangelist wurde. Siehst du? Gott sagte, dass wenn ihr keine Buße tut, also dann werde ich eure Leuchter werde ich wegstoßen. Ich werde ihn wegnehmen. Ich werde es an jemand anders geben. So, auf die
Methodisten.
Die Heiligung von John Wesley nicht annehmen wollte, da kam William Booth her mit der Heilsarmee und übernahm es dann. Das ist richtig. Sie organisierte es. Das ist genau. Mach deine Organisation davon. Und Gott sagte dann, ich hasse die Sache. So. Und dann kam William Booth, kam gerade her und nahm es auf und die Heilsarmee. Und was taten sie? Das Gleiche. Wandte sich um und organisierte es wieder. Nach ihm kamen die Campbellite, oder Campbellites, das ist wahrscheinlich die Darbiste, und sie existierte eine Zeit, und dann John Smith von der Baptiste, und danach kamen die Nazarene, nach den Nazarene kam Pfingste, und was taten die Nazarene? Also, sie erledigte sich selbst auf die gleiche Weise, machte eine Denomination davon. Und was kam dann in der Zeit? Zwei kleine Zweige. Die Gemeinde Gottes und so weiter. Und die wuchs daraus. Und was taten sie? Organisierte. Und ließ sie einfach dann laufen. Dann kamen die Pfingstler mit den Spätregensegnungen. Und was taten sie? Also organisierte und er ließ sie einfach laufen. Das ist richtig. Und nun kommen wir hier am Ende. Und jetzt gibt es etwas ziemlich Starkes in ein paar Augenblicke. Also gut. Er möchte also, dass ihr entweder rot glühend seid oder dass ihr friert, das eine oder das andere. Aber nicht lauwarm sein. Also einfach vorgeben etwas, was du einfach nicht bekommen hast. Also entweder seid Feuer und Flamme für Gott oder irgendwo in einer Organisation. Aber sei nicht lauwarm. Und das Gleiche findet jetzt statt. Also das ist das Gleiche, was stattgefunden hat in diese Gemeinden hier. Er möchte, dass du entweder kalt oder heiß bist, aber dass du nicht lauwarm bist. Und das ist, was Pfingsten geworden ist, einen lauwarmen Zustand. So dann und wann, dann haben sie mal ein Klavier und ein paar Trommeln und dann fangen sie ein bisschen an zu schlagen darauf und dann, wenn sie genug Musik haben, dann steht irgendjemand auf und fängt an zu sagen, preis dem Herrn und Halleluja. Und wenn dann die Musik aus ist, dann geht es. Und das macht Gott einfach unpässlich. Siehst du? Gut. Und nun, da geschieht auch nicht allzu viel, wenn eine richtige rotglühende Erweckung in sie hineindringt. Aber sie haben eine ganze Menge von mechanischer Maschinerie in dieser Gemeinde. Weil, weißt du, sie sind reich. Und kommen dann auch alle zusammen und machen dann große Versammlungen und alles Mögliche. Und sie haben dann eine gute Zeit in dieser Kirche, das ist alles wahr. Aber es ist alles eine mechanische Maschinerie und keine Wärme des Heiligen Geistes. Seht ihr? Schau hier, was er hier sagt. Und dann kommt Vers 15. Also ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Und dann sagt er, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Nun, er sagt hier, also ich wünsche, dass ihr kalt oder heiß seid. Und weil ihr das nicht seid, muss ich euch loswerden. Das ist alles. Ich werde euch ausspucken aus meinem Munde. Nun, sie hat eine Menge Geld. Und sie hatte große Gebäude. Und sie hatte große Dinge, die sie im Gange hatte. Aber sie hatte keine Wärme des Heiligen Geistes. Sie hatte eine Maschine, ein arbeitendes, ein herrschendes System. Oh ja. Und sie haben alle Gemeinden zusammen vereinigt. Junge, sie haben die größte Gebäude, die sie je gehabt haben. Und solche Sachen sind im Gange. Aber kein Heiligen Geist, seht ihr. Und dafür hat Gott die Gemeinde gesandt, für den Heiligen Geist. Also, es kann auch andersrum heißen, also Gott hat den Heiligen Geist für die Gemeinde gesandt. Und nun, wenn wir nun weitermachen mit Vers 16, sie haben alle Arten von Komitees, von Ausschüssen. Oh, wir haben ein großes System. Wir haben das Hilfswerk für die alten Damen. Dann haben wir das Kartenspiel für die jungen Leute, das Glücksspiel am Freitagabend, Basketspiel am Sonntagnachmittag, Baseballspiel und das und das. Dann haben wir noch Männerklatschverein und alle diese Dinge haben wir. Und ich sage dir, sie ist beladen mit Societäten und Clubs und Versammlungen und was dies mehr sei, aber keine Wärme des Heiligen Geistes. Seht ihr, ihr habt ein großes herrschendes System, aber ihr habt nichts drinnen, um warm zu werden. Ihr werdet warm mit der Welt, aber nicht mit Gott, und das ist der Grund, dass ihr lauwarm sind. Oh, ihr habt mehr Mitglieder, als ihr je gehabt habt, gewiss. Wir haben 1 Million more in 44, wir haben 1 Million mehr in 1944, sagt die Baptiste. Aber was habt ihr bekommen? Eine große Maschine. Und es war gerade in der gleichen Gemeinde, wo ich folgende Bemerkung hörte, sie musste 15 Minuten Pause einlegen, um dem Prediger die Gelegenheit zu geben, herauszugehen und auch die Diakone und sie alle um zu rauchen. Und dann wieder zurückzukommen. Seht ihr, da seht ihr es jetzt. Obwohl die Bibel, die ist euch ganz klar verurteilt, wenn du diesen Leib befleckst, und die Ärzte verurteilen es und sagen es voll mit Krebs. Aber sie reden vor dem Radio und sagen, das Filter eines denkenden Menschen. Wie Billy Graham es auch sagte, es ist ein Tor, der überhaupt anfängt zu denken in der Richtung. Das Filter eines denkenden Menschen. Aber ein denkender Mensch würde überhaupt nicht rauchen. Das ist richtig. Du würdest nochmals darüber nachdenken. Aber er sagt einfach den Frauen, dass sie dadurch richtig mager werden, wisst ihr, so dass sie einige von diesen neuen Kleider tragen können, die sie haben. Junge, das sah sich aus. Und? Also, mehr Frauen rauchen Zigarette als Männer. Also, eine Frau wird 3 Zigaretten rauchen gegen einen Mann ein. Und das ist genau richtig, weil sie wollen ganz mager sein. Sie sind sich aber nicht im Klaren darüber, dass das TBC ist und Krebs und das Zeug macht sie so. Wenn es auch erst im Anfangsstadium ist. Aber es kommt in sie hinein und zerfrisst sie auf diese Weise und tötet sie. Also, nur ein Ding kann da herauskommen, und das ist Schlechtes, das ist richtig. Aber es heißt, das Filter eines denkenden Menschen, oh, oh, nein, nein, nein. Aber wir haben, Bruder Brennan, das widerspreche ich, wir haben große Versammlung. Schau doch, was Billy Graham hat durch das ganze Land, oh ja, gewiss, ein großes System, gemietete Evangelisten, bezahlte Gesangsleiter. Jawohl, sie mieten ihre Evangelisten. Wie viel willst du mir geben, wenn ich komme, um diese Erweckungsversammlung abzuhalten? Also, wenn du nicht so viel $1000 auf den Tisch legen kannst, dann werde ich überhaupt nicht kommen. Das ist richtig. Ja, und wer wird den Gesang leiten? Also, nun, wir werden den und den werden wir anheuern. Er ist ein großer Solist. Und wenn du ihn mietest, dann wird er für sich schon die Hälfte der Versammlung ziehen. Bezahlte Solosänger, bezahlte Evangelisten, ja, und es ist so weit gekommen, dass das Seelenretten ein Geschäft ist. Aber Seelenretten ist kein Geschäft der Gemeinde, es ist die Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Seelenretten ist Gottes Sache, und du kannst das nicht mit Geld kaufen. Nein, mein Herr, nein, es sind aber alles Werken und nochmals Werken und Werken. Bezahlte Evangelisten, bezahlte Gesangsleiter, bezahlte Chöre und alles Mögliche. Gott möchte das nicht, das sind alle Werke. Gott möchte nicht die Werke, er möchte den Heiligen Geist, dass der in dir arbeitet, das ist richtig. Und jetzt lesen wir Vers 17. Da heißt es, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Und weiß nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Oh, also sie dachten, dass sie reich waren, diese Pfingstler in diesen letzten Zeitaltergemeinden. Und sie dachten, und äußerlich waren sie es auch. Oh ja, mein Herr, sie sind reich. Und denk nur mal an der Gemeinde, wie sie noch vor ein paar Jahren waren. Da standen sie an der Ecke, wurde von Ort zu Ort geschickt und hatte eine schwere Zeit. aber jetzt haben sie einigen von den größten Gebäuden, die es gibt. Und seht ihr, wo die Assemblies of God hier draußen ist? Und nun, sie hatte immer eine Stelle, also ein ganz gewöhnliches Holzgebäude, so ungefähr wie dieses ist. Und nun haben sie ein Gebäude von 6 Millionen Dollar hingestellt. Und dazu sagen sie, Jesus kommt bald. Aber deine Werke beweisen schon, dass du das nicht glaubst. Das ist Heuchelei. Also, ihr baut Millionen Dollar Gebäude und solche Sachen, und dann sagt ihr, dass Jesus ganz bald kommt, und die armen Missionare auf dem Felde, ohne Schuhe an ihre Füße, richtige gottesfürchtige Missionare, keine Schuhe an ihre Füße, leben von 2 Rationen Reis in der Woche, essen nur 2-mal in der Woche, um das Evangelium durch die Dschungel zu tragen und solche Sachen, um es ihre Brüder zu bringen. Und wir bauen 6 Millionen Dollar Gebäude und Kirche mit großen Fenstern mit buntem Glas und alles Mögliche und stellen sowas hin. Oh, ihr habt zu Dankwand sogar so viel Geld, bis dass ihr Kreditanstalten habt in ihrer Gemeinde. Genau richtig. Dann haben sie einen Arzt, um ihre Evangelisten zu untersuchen oder ihre Missionare. Und wenn irgendjemand zum Missionsfeld will, dann muss er sich erst eine ärztliche Untersuchung unterziehen oder beim Psychiater, um zu sehen, ob er auch die geistige Fähigkeit hat, seht ihr? Aber der Heilige Geist prüft das und du brauchst gar keinen Psychiater. Ja, wir sind reich und wir brauchen nichts, gewiss. Ihr habt eine ganze Menge Geld, äußerlich sehr reich. Ihr habt große Gebäude und ihr habt Fenster mit buntem Glas und beredsame Prediger. Oh ja, das sage ich dir. Sie haben richtig beredsame Prediger. Die können einen ganzen Abend da stehen und nichts sagen. Und wenn sie dann, also ich meine, über die Dinge, die sie sagen sollte, seht ihr, sie stehen da und ein bisschen von diesem Zeug reden, ein bisschen von diesem und ein bisschen von jenem und ihr wisst schon, wie das ist. Bezahlte Sänger, das ist richtig, richtig. Aber dann stehen sie da vor dem Pult, beredsame Prediger, und wenn die nicht gekleidet sind in ein Smoking oder ein Kragen um sie herum oder irgendeine Art von Gehrock, nun, dann ist die Versammlung, fühlt sich richtig beleidigt. Und diese Sänger kommen dann her, diese Frauen mit kurzen Haare wie Isabel und genug Farbe auf ihrem Gesicht, um ein ganzes Scheune anzupinseln. Und sobald das ihr Gewand ausziehen, also dann tragen sie Hosen drunter. Und das sind die Kleider von Männern. Und die Bibel sagt, dass wenn eine Frau die Kleider anzieht, die zu einem Mann gehören, ist das ein Gräuel in seinen Augen. Dann gehen sie auf die Straße mit ihrer Nase hoch. Und wenn es regnen würde, dann würden sie ertrinken. 9-mal kluge, arrogant, jähzornige Isabels. Und das ist der Grund, dass wir keine Erweckung haben. Sie haben einfach eine ganz große Maschine. Oh, du magst eine Stimme haben wie ein Erzengel. Und Gott wird dich einmal dafür zur Verantwortung ziehen. Diese Elvis Presleys und so weiter und Ernie Forts. Oder wie sie alle heißen da mit dieser schönen Stimme da draußen und die sie für den Teufel gebrauchen. Gott sagte, ich werde es von ihren Händen fordern. Der Grund, dass ich diese blinde Fanny Crosby respektiere, ist, dass sie ihre Gabe nie an der Welt verkauft hat. Sie ließ sie bei Gott. Aber viele von diesen Menschen, also beredsame Sänger, beredsame Menschen, große Männer und so weiter, statt dass sie ihr Talent für Gott gebrauchen, verdreht der Teufel sie und sie arbeiten jetzt da draußen für ihn. Das sind Persönlichkeiten vom Radio und vom Fernsehen, die sich selbst verkaufen, da an der Welt, dass sie es Gott geben. Einige von denen gehen zur Kirche. Dann gehen sie zur Kirche und tragen dort wieder ein feines, schönes Gewand. Dann kommen sie dort heraus und singen dann so wieder. Also sie gehen zurück und singen Rock'n'Roll am nächsten Abend. Ja, die Sänger, die wir kennen, gehören zu bestimmten Gemeinden. Und dann gehen sie raus und machen Filmen. Und dann kommen sie und machen Rock'n'Roll. Das sind die Könige von Rock'n'Roll. Und die behaupten religiös zu sein. Ein Trick des Teufels. Ein Mann hatte aber doch noch genug gesundes Verstand. Also er sagte auch, dass er Prediger werden wollte. Also am Sonntagmorgen und dann Prediger. Und dann ging er hin und war vor dem Radio und sang Rock'n'Roll. Und alles Mögliche wie das. Nun zum Schluss holte er sich eine Pistole und jagte sich eine Kugel durch den Kopf. Ich habe Respekt für den Mann, dass er das getan hat. Das ist richtig. Weil er hatte genauso viel Verstand, wie die Schweine auch hatte, sowieso. Weil als sie den Teufel bekamen, dann gingen sie auch selbst ins Wasser und ertranken sich. Und einige von den Leuten haben aber noch nicht mal so viel. Ich weiß, ja, ich hasse es, um so hart zu sein. Aber Bruder und Schwester, du hast die Sache mal einmal ganz tief einzutreiben. Und so ist nämlich dieser Tag, wo wir drin leben. Ich denke, wenn Jesus schon Herodes ein alter Fuchs genannt hat und Johannes hat sie eine Generation von Vampire gemacht, also ist schon richtig. Sie haben große Gebäude, Fenster mit buntem Glas, beredsame Prediger und bezahlte Sänger, jawohl. Und was haben sie da drinnen? Was ist da drinnen? Nichts vom Heiligen Geist. Sie stehen da und dann gehen sie raus und tragen Hose, kommen wieder hinein und singen im Chor. Also du elendiger Heuchler. Genau, jawohl. Und du Prediger, also ihr geht zu einer Versammlung, weil sie dir doch mehr Geld geben als an irgendeiner anderen Stelle, du Schurke, also du gehörst gar nicht vor dem Pult. Geld. Also, wenn ihr nicht so viel $1000 bereitstellen könnt, gut, dann können wir nicht kommen. Unser Manager und solche Sachen werden herkommen und wenn ihr das Geld beschaffen könnt, werden wir kommen. Und wenn ich nicht die volle Mitarbeit von jedem Mann bekommen kann, werde ich auch nicht kommen. Wenn jeder Mann aber vollständig mitarbeitet, alle Gemeinde, dann werde ich genug Geld haben, um meine Schulden zu bezahlen. Sonst werde ich nicht kommen. Bruder, ein wirklicher Mann Gottes würde gehen, wenn der Heilige Geist ihn führt. Oder er würde Flusswasser trinken. Er würde lieber Keks essen und Wasser aus einem Fluss trinken. Das ist richtig. Aber er ist ein echter Mann Gottes. Aber die Menschen sind so viele Verpflichtungen eingegangen. Mit Radiosendungen, mit dem Radio und mit dem Fernsehen und aller Arten von Dingen der Welt, bis dass sie so viel Geld brauchen. Das ist genau richtig, siehst du. Aber das ist nicht Gott. Er sagte, oh du, ja, ihr seid reich und braucht nichts. Gewiss, aber das, was ihr braucht, das habt ihr nicht. Jawohl. Aber ihr weißt das gar nicht. Seht ihr? Reich und ihr braucht nichts. Ihr zahlt alle die Dinge, die getan werden. Und Karte spielen. Oh, du sagst, wir haben die größte Versammlung, gewiss. Jawohl, mein Herr, die größte Zuhörerschar. Gut, weißt du, der Bürgermeister von der Stadt geht bei uns zur Kirche. Das ist richtig. Weißt du, und wenn so und so und der zu unserer Stadt kommt, dann gehen sie bei uns zur Kirche. Ja, bei uns kommen alle Persönlichkeiten in der Gemeinde. Ja, und lass nur ein armer Heilige, der nötig ist, in die Gemeinde hineinkommen. Sie stelle eine Zurechtweisung für euch dar. Weil ihr wollt sie gar nicht da drinnen. Ihr habt Angst, dass irgendjemand sagen wird, Amen, während ihr predigt. Das ist genau wie diese kleine Dame, ich las von ihr einmal in einem kleinen Buch. Und sie ging in eine Gemeinde. Ihre Kinder hatte sie in eine altmodische Gemeinde dahinter in den Wäldern irgendwo erzogen, wo sie noch richtig gottesfürchtig waren. So eines Tages kam ein junger Mann und heiratete ihr Mädchen. Er sagte, dass er gehörte zu einer Randgemeinde, wisst ihr, eine von diesen großen Kirchen der gleichen Denomination, aber außerhalb der Stadt. So, er sagte der Mutter, dass er ein Christ war, so heiratete er die Tochter und nahm sie mit. Nun zum Schluss hat er sie entwöhnt von dieser kleinen alten Landgemeinde dahinter in den Bergen. Und nun war sie hier in dieser großen, schönen Gemeinde mit dem gleichen Namen, aber dahinter hatte sie den Heiligen Geist und hier hatte sie nichts. So, sie gingen dann in diese große, schöne, feine Gemeinde. So, Mutter sagte eines Tages, dass sie mal herkommen wollte, um ihre Tochter zu besuchen. Gut, sie wunderte sich nur, was in der Welt sie wohl mit ihr anfangen sollte. So, als sie daherkam, dann sah sie aus, als ob sie aus irgendeinem alten Buch kam. Also hatte einer von diesen netten, kleinen, hochgeschlossenen Kleider an, ihr kennt das schon, lange Ärmel, ihre Haare schön nach hinten gekämmt und hinten, da ragte so ein Zwiebel heraus. Und da kam sie her und sie sagte, gut, Halleluja, Schatz, wie geht es euch denn? Gut, sagte sie, nun, morgen ist Sonntag und ihr geht alle zur Versammlung, ist nicht so? Ihr Mann sagte, was wollen wir bloß mit ihr anfangen? Er sagte also, wir können sie so nicht mitnehmen. Und sagte, ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Gut, ihr sagte, Mutter, ich möchte dir sagen, oh, sagt sie, aber Schatz, also ich könnte nicht ohne Gemeinde bleiben, ohne Versammlung. Und gewiss hier ist, in der Nähe ist ja eine Gemeinde. Ich habe ja eine an der Ecke hier gesehen, ich werde einfach hingehen. Also, er sagte, das müssen wir also mal über uns ergehen lassen. So, als sie dann hingingen, ließen sie sie erst gehen, weil es schämte sich ihr. Und hier kommt sie über die Straße, hat dieses schöne Kleid an und ihr Bibel unter ihrem Arm. Aber Bruder, sie mag ihren Namen nicht gehabt haben in dem Buch Wer ist wer, aber ich stelle mir doch vor, sie hat ihren Namen im Buch des Lammes des Lebens. Und das war die Hauptsache. Also sie lief in die Gemeinde hinein, in die Kirche hinein, setzte sich hinten hin und öffnete die Bibel und fing an zu lesen. Und jeder Mann fing an umzuschauen und dachte, was für ein Art Antik da hineingefallen war, von irgendwo her. Sie schaute um und, oh, und sie natürlich alle mit ihren schönen Kleidern an, ihr kennt das ja schon, so typisch Laodicea, ihre schönen Kleider und so weiter, und schaute alle um und sah die kleine Mutter da hinten sitzen, großer Lach auf ihrem Gesicht, wisst ihr, sie las ja die Bibel. Und dann der Prediger, nach einer Zeit, nachdem er alles durchgenommen hatte, all diese anderen Dinge, die ich durchnehmen musste, hatte er zum Schluss noch 15 Minuten, um zu reden. So, er stand auf und er sagte, der Herr ist gut. Sie sagte, preis Gott, das ist richtig, Halleluja. Und jedermann streckte den Hals wie eine Gänserich und schaute um, wer war das? Und nach einer Zeit sagte er, er sagte, Christen in jedem Zeitalter sollten tapfer, groß und feine Christen sein oder so irgendetwas. Sie sagte, preis Gott, das ist richtig. Und sie schaute alle um. Und er sagte, und da schaute er zu dem Vorstand von den Diakonen und der hatte gleich verstanden. Also er ging nach hinten, nahm diese kleine Frau bei den Arm und ging mit ihr aus die Tür raus. Er sagte, sie unterbrechen den Prediger. Ihr seid tot und ihr wisst es nicht. Oh, was bedeuten dort eure Fenster mit buntem Glas? Und was bedeuten da eure Plüschkissen? Und was ist es mit eurer großen Zuhörerschar? Ihr geht direkt zur Hölle wie ein Mauerschwalbe zu seinem Nestkasten. Wenn ihr den Geist Gottes nicht habt, seid ihr verloren. Es sei denn, dass ihr wiedergeboren seid, sonst könnt ihr das Königreich Gottes nicht sehen. Das ist bitter. Und es ist ungefähr so, ich musste immer Rizinusöl einnehmen und ich sagte zur Mutter, das kann ich nicht vertragen. Sie sagte, wenn es dich nicht krank macht, wird es dir auch kein Gutes bewirken. So, ich denke, so ist ungefähr mit diesem auch. Oh, wenn man doch nur mal zu ihnen reden könnte. Oh, große und feine Gebäude und so weiter. Und wenn du mal zu ihrer Gemeinde kommst und es passiert vielleicht also, du gehst zu ihrer Gemeinde und du sagst, gut, ich möchte mal sagen, seid ihr Pfingstler? Oh ja, gewiss sind wir Pfingstler. Und glaubt ihr auch, dass man wiedergeboren sein muss? Oh ja. Oh, dann möchte ich dir mal etwas zeigen. Schau doch mal dieses Gebäude an. Weißt du, wie viel dieses Gebäude gekostet hat? Dieses hat 3/4 Million Dollar gekostet, um dies hinzustellen. Und weißt du, wir waren nicht immer so, oder wir hatten es nicht immer so. Wir waren immer hier in einem Gässchen. Und nun, schau rum. Also, du findest dann alle diese großen Dinge, die sie haben. Jawohl. Und wenn sie dann sagen, oh, wir haben alle diese großen Dinge, aber sie haben kein Last für verlorene Seelen. Sie möchten dir immer zeigen, wie viel Gebäude sie bekommen haben. Schau doch unsere Besucherliste von der Sonntagsschule an, wie groß die ist. Ja, und was Gutes bewirkt das alles? Wenn sie den Heiligen Geist nicht haben, sind reich, bekommen immer mehr Güter und brauchen nichts. Und das ist, was er sagte. Ihr denkt das, aber ihr wisst nicht, dass ihr arm, elendig, jämmerlich, blind und nackt seid. Und ihr wisst das nicht. Das ist richtig. Oh, gewiss, sie sagen, weißt du was? Also, es war immer so. Also, die kleine Gemeinde oder Kapelle, die wir sonst gebrauchten, ist jetzt das hintere Teil. Dieses ist jetzt die große. Und ich sage dir, kein Last für Seele. Aber jetzt haben sie zuzusehen darauf, dass für alle die Dinge gesorgt wird. Also die Frauenhilfe und alle diese anderen Dinge. Und da muss für gesorgt werden. Aber kein Last für verlorene Seele. Oh Menschen, worin ist die Gemeinde hineingeraten? Sie haben kein Last für Seele. Aber sie haben eine Last um Reichtum. Das ist richtig. Sie haben eine falsche Last. Sie haben eine Last um Reichtum, aber kein Last für verlorene Seele. Und die Schrift sagte, dass sie wissen nicht, dass sie jämmerlich sind. Oh, elendig und blind. Sie denken, dass wenn sie nur Geld nehmen könnten, dann könnten sie die Welt bekehren. Oh, wenn wir doch nur mit unserem Programm anfangen könnten. Oh, wenn wir doch nur eine ganze Menge Geld hier hätten. Ich glaube, dann könnten wir Folgendes tun, die Welt bekehren. Wenn doch bloß einige von den reichen Leuten unserer Gemeinde, Bruder Branham, also wenn wir die doch bloß mal ausnehmen könnten. Ich glaube, dann könnten wir eine Sozietät anfangen und das würde dann um die Welt gehen und die Welt bekehren. Und wir könnten dann Flugzeuge nehmen und Literatur abwerfen über Afrika und all diese Dinge, wenn wir doch nur ein bisschen Geld hätten. Bruder, die Welt wird nicht durch Geld bekehrt. Die Welt wird bekehrt durch den Heiligen Geist, durch kräftiges Predigen des Heiligen Geistes und des Kreuzes. Und das wird das Einzige sein, wodurch die Welt bekehrt wird. Gottes Programm ist kein Geld, es ist der Heilige Geist. Das ist, was Gottes Programm ist für das laodizianische Gemeindezeitalter oder für jedes andere Zeitalter. Sie möchten den Heiligen Geist. Oh, sie sagen, wir haben Gold. Es war auch Gold, gut, aber nicht die richtige Art von Gold. Sie hatte eine ganze Menge Gold, aber nicht die richtige Art. Und nun, so werden sie hier, oder so wurde sie beauftragt durch Jesus, ich weiß, ihr seid reich und ihr habt Gold und ihr braucht nichts, aber heißt es in Vers 18, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf das du reich wirst. Also, das ist eine andere Art von Gold. Ein Gold, das geläutet ist in einem feurigen Ofen, das durch das Feuer des Todes gegangen ist, das durch Golgatha gegangen ist und dann herausgekommen ist. Denn eine ganze Menge von diesem Gold ist ungeläutetes Gold und wird rosten. Wenn du vielleicht dieses Mal aufschreiben wollst, ihr wirst in Jakobus 5, Vers 1 bis 4, und dann wird ihr auch begreife, was hier gemeint ist. Da heißt es, wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind mottenfräßig geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein wider euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in diese letzten Tage. Seht ihr, das ist diese Art von Gold, die rostet, die angefressen wird. Aber das Gold, das Jesus gibt, ist der Heilige Geist, das goldene Öl des Geistes, hineingegossen in dein Herzen. Oh, ich rate euch, kommet und kauft das Gold von mir, also wenn ihr reich werden wollt. Und nun, sie waren blind. Nun, das ist schlimm, um das zu sein. Aber ich denke nicht, dass diese Christen so sehr blind waren, als wohl kurzsichtig. Ich glaube, sie waren kurzsichtig. Das Einzige, was sie noch sehen konnten, waren ihre großen Gebäude. Und das Einzige, was sie sehen konnten, war ihre große Zuhörerschar. Das Einzige, was sie sehen konnten, das waren ihre gut angekleidete Chöre mit all diesen langen Gewänden und solche Sachen. Ich denke, sie war einfach kurzsichtig. Sie konnte kaum über ihre Nase gucken. Ich denke nicht, dass sie blind war. Sie war einfach kurzsichtig. Alles, was sie sehen konnte, war ihre... Gut, weißt du was? Wir gehören dort und dorthin. Diese große Denomination, diese viele Zuhörer, viele Mitglieder in ihre Sonntagsschule und ihre schönen Gebäude. Aber sie brauchen den Heiligen Geist, sagte Jesus. Sie brauchen den Heiligen Geist. So der Herr sagte zu ihnen, Augen, also ihre Augen sind so schlecht und ihr seid so kurzsichtig geworden, dass ihr nichts anderes mehr sehen könnt als dieses große Gebäude hier und diese große, schöne Zuhörerschar und dass der Bürgermeister von der Stadt zu euch zur Kirche geht und dann, dass bei euch die Persönlichkeiten sind, aber ihr habt mich vergessen. Aber wenn ihr so blind seid und eure Augen sind schlecht geworden, dann möchte ich euch Augensalbe verkaufen. Jawohl. Seht ihr, es ist doch merkwürdig, dass diese Doktors der Theologie, dass die das nicht haben. Ist nicht so? Sie hatten eine ganze Menge Duft und hat eine ganze Menge Theologie. Aber was sie brauchen, ist Augensalbe. Gottes Heiligen Geist, dass ihre Augen massiert werden und dass sie auch Ausschau halten nach dem Kommen des Herrn. Dass sie schauen in der Bibel und dass sie mal in das Wort hineinschauen. Was sie wissen zu sagen ist, Amen, aber dann genau richtig. Sie haben einen Duft und sie haben alle Arten von Salben, aber sie brauchen Augensalbe, sagt die Bibel. Siehst du, du brauchst Augensalbe auf deine Augen und dann werden sie dadurch geöffnet werden. Es war immer so, als ich ein kleiner Junge war, ich habe dies schon mal erzählt, glaube ich, und es mag hier sogar, mag ich hier in der Gemeinde erzählt haben, aber es kommt gerade hier in meine Gedanken und ich bin zum Teil groß geworden in den Bergen von Kentucky. Und wir wohnten dort in einer alten Blockhütte. Und Mutter hier also, und wir hatten da drinnen ein kleines Stockwerk und dort hatten wir eine Strohmatratze. Und dann oben auf dieser Strohmatratze war ein Federdeck. Nun, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Federdeck ist oder ein Strohmatratze, aber es war ein altes Bett, wir waren zu arm. Und Mutter und Vater hatten das Bett unten. Und so kletterten wir den Leiter hoch nach oben. Und Mutter legte so dann und wann ein Stück Zelttuch über den Dinge. Weißt du, weil wenn man dort lag, dann konnte man die Sterne zählen zwischen diesen alten Schalenbrettern. Und man wurde beschienen von dem Mond, weißt du. Und dann diese großen Löcher im Dach. Und so, wenn es dann schneien würde oder es würde regnen, dann duckten wir uns kleine unter dem Zelttuch, weißt du, dass wir nicht nass wurden. Und so dann und wann gab es einen Zug durch diese Löcher. Und dann bekamen wir eine Kälte auf unsere Augen und die gingen zu, weißt du. Die waren dann ganz zu durch diese Kälte, Kälte in unsere Augen. So, Mutter rief uns dann morgens, dass wir runterkommen sollten. Ich sagte, ich kann nicht kommen, Mutter, meine Augen sind ganz dicht. Ich habe Zeug drin, weißt du, ich habe Kälte in meinen Augen. Und ich konnte es nicht öffnen, weißt du. Und dann Humphrey und ich, und noch einer von den Kleinen, wir versuchten dann, unsere Augen zu öffnen, aber es ging nicht. Das ist richtig. Nun, mein Großvater war Pelzjäger und er jagte Bären, Waschbären. Und dieses Waschbärenfett, das war das Allheilmittel in unserem Hause. Wir fetteten unsere Schuhe mit diesem Waschbärenfett und wenn du den Krupp hattest, dann wurde ein bisschen Terpentine da hineingetan und dann musstest du das schlucken, das war gegen den Krupp. Und dann, als unsere Augen ganz dicht waren, dann nahm Mutter dieses Zeug. Sie rief dann, ist gut, einen Augenblick, Schatz, und sie rannte dann in die Küche und holte diesen großen Topf mit Bärenfett und machte das dann richtig heiß. Dann kam sie hoch und massierte unsere Augen, siehst du, bis dass es gewirkt hatte. Und nach einem Augenblick, dann konnte man wieder sehen, die Augen öffnen. Also dieses Bärenfett öffnete die Augen. Und ich sage euch, wir haben einen furchtbaren Zug gehabt. Siehst du, ein schrecklicher Zug ist durch das Land gegangen, eine schreckliche Kälte. Die Baptisten sagen nämlich, die Tage der Wunder und Zeichen sind vorbei. Es gibt nicht so etwas wie den Heiligen Geist und Rede in Zunge. Es gibt keine Taufe im Namen des Herrn Jesus. Und alle Arten von Züge und hat eine ganze Menge Augen geschlossen durch irgendeine Art von geistlicher Kälte. Und es braucht jetzt mehr als Bärenfett, um diese Augen zu öffnen, Bruder. Also man braucht dazu eine frische Taufe im Heiligen Geist. Und diese wird deine Augen massieren, sie sauber machen, weißt du, und alle Kurzsichtigkeit herausnehmen, sodass du sehen kannst, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Das ist richtig. Oh, ich rate euch, herzukommen und Augen sauber von mir zu bekommen. Diese Art, die deine Augen saugt. Siehst du? Nun, die Doktors der Theologie haben ihre eigene Theologie und ihre Düfte und solche Sachen. Aber man wird etwas mehr brauchen als das. Man braucht dazu den Heiligen Geist, dass du dadurch eine geistliche Vision bekommst, um die himmlische Kräfte wirken zu sehen. Der Heilige Geist, die Salbung des Heiligen Geistes. Und eine Salbe ist ein heißes Öl, wir wissen das. Und dann, der Heilige Geist ist das Öl Gottes. Und alle Theologien und diese Düfte, oh, teure Bruder, du bist schon richtig, da ist nichts Verkehrtes mit mir. Alles ist richtig. Und wir haben doch die größte Kirche, die es gibt in der Stadt. Aber diese Duft wirkt nicht. Nein. Also, es wird nur machen, dass du weiterhin kurzsichtig bist und dass du sagst, jawohl, wir haben die größte Kirche. Aber was wohl mit dem Gericht, das kommt, wenn Gott dich zur Verantwortung rufen wird, ihr Mitglieder von Laodicea? Ich spreche nicht so sehr hier zu dieser Gemeinde, aber es wird aufgenommen auf Tonband und geht um die ganze Welt rum, siehst du? So, ich rede zu einigen Millionen Menschen jetzt, siehst du? So, dann das ist es, Laodicea, lauwarm, abgefallen, kurzsichtig. Und ich weiß nicht, was es alles ist, Maulesel. Ein Maulesel ist auch ein Bastard und hat einfach keinen Mumm in sich von Anfang an. Wenn du mit dem redest, dann stellt ihr die Ohren hoch und sagt, hau, hau, hau. Also gar keine Freundlichkeit in ihm. Er ist ein Bastard und er steht zwischen einem Pferd und einem Esel. Und das ist, was jetzt auch los ist. Ihr habt die Nikolaiten und die Laodicianer zusammengetan. Und nun habt ihr wieder ein Esel. Was wir brauchen, also das ist richtig, also das wissen sie nicht, aber wenn du denen mal sagst von göttlicher Heilung, von der Taufe im Namen Jesu, dann sagen sie, hau, hau, mein Prediger, hau, hau, wir glauben das nicht, wir Presbyterianer. Nichts können. Das ist ungefähr, was, wie man sie nennen soll. Aber was sind sie? Also ich hatte ein Maulesel. Aber ich sage euch, ich liebe ein gutes, freundliches, reinrassiges Pferd. Mein Junge, also ihm kannst du etwas lehren. Du kannst ihm lehren, wie er sich beugt. Also er kommt auch im Zirkus und fast tun, wie ein Mensch das tun kann, weil er weiß etwas. Er ist reinrassig. Ein Maulesel weiß nicht, wer sein Vater oder seine Mutter war. Er kann sich selbst auch nicht reproduzieren. Und so ist es auch mit einigen von diesen kalten, alten, formellen Denominationen. Die können nie wieder aufstehen. Und das ist der Grund, dass die Gemeinde in eine Denomination hineingeht, sie stirbt und wird nie wieder aufstehen. Was ist es? Es ist Bastard. Martin Luther war schon richtig. Aber als er organisierte, was tat er? Die Methodisten waren schon richtig. Als er organisierte, was tat er? Die Pfingstler waren schon richtig, aber wenn du das organisierst, was tust du dann? Du bastardierst es, du kreuzt es in der nikolaitische katholische Kirche. Genau, das hast du getan. Also du nahmst ihre Form der Taufe an und du nahmst ihr Benehmen an und die Bibel sagte, dass du bist eine Tochter von einer Hure, also eine Hure, eine Tochter von einer Hure, genau richtig. Aber ein gutes, reinrassiges Pferd, jawohl, das ist freundlich, oh, das ist gut, ich liebe es, legt sein Kopf auf deine Schultern und liebt dich, ist freundlich, warum? Es weiß, wer sein Vater ist, es weiß, wer sein Großvater ist, es weiß, wer sein Urgroßvater war und es kann direkt zurückgehen, es ist reinrassig. Und so liebe ich es auch, um einen reinrassigen Christ zu sehen. Nicht einer, der rumläuft mit seinen Glaubensbriefen, letzte Woche bei der Methodisten, diese Woche bei der Baptisten, nächste Woche bei der Pfingstler und dann die übernächste Woche bei der Pilgrim Heiligkeit, Der weiß nicht, wer sein Vater oder seine Mutter ist. Aber lass mir dir sagen, ein Mann, der wiedergeboren ist von dem Geiste Gottes, kann dich direkt zurückführen zu dem Pfingsttag. Er ist reinrassig, er ist Pfingstler. Amen. Und ich möchte Pfingstler sein, vom Scheitel bis zu meine Fußsohle. Und ich meine hier jetzt nicht die Denominationspfingstler. Ich meine die richtige Kraft von dem auferstandenen Christus, also die echte Pfingstsegnung. Also Augensalbe, um deine Augen zu öffnen, dass wir sehen können, weit zurücksehen können und sehen, wo es hergekommen ist. Also schau doch mal die Gemeinde an, wie sie heute ist. Und dann schau zurück, wo sie hergekommen ist. Und dann bewege dich vorwärts zu Gott und dann wirst du von dem alle wegkommen. Jawohl, mein Herr. Gut, dann habe ich noch etwas anderes hier beachtet. Es heißt hier, sie sind nackt. Nackt und wissen es nicht, gewiss. Oh, nackt und weiß es nicht. Nun, jene Person ist in eine schreckliche Klemme. Wenn ein Mensch ist jämmerlich, blind, elendig und nackt, nun, wenn er es wüsste, dann würde er sich selbst helfen. Aber wenn es nicht weiß, also dieser arme Mann ist geistig dahin. Das ist richtig. Oh, das war irgendwie stark. Also geistig dahin, er weiß nicht genug, dass er sich selbst helfen kann. Wenn du irgendjemand auf der Straße kommen siehst und ist arm und elendig und blind und jämmerlich und nackt und du sagst, Bruder, du bist nackt. Oh, wirklich bin ich das? Oh, Bruder, hilf mir, dass ich irgendwo hinkomme. Hilf mir, dass ich bekleidet werde. Aber wenn du zu ihnen gehst und sagst, sag mal, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seitdem ihr zum Glauben kam? Dann kriegst du das Antwort, was bist du denn, ein heiliger Rolle? Ja, sag mal, was meinst du eigentlich? Also, so kannst du nicht zu mir reden. Ich bin ein Presbyterianer, ich bin ein Baptist, ich bin von dem und von dem. Nackt und wiss es nicht. Nun, ich habe das nicht gesagt. Die Bibel sagt das hier von diesem Zeitalter. Nackt und wiss es nicht. Kommt und kauft Kleider von mir. Er sagt hier, weiße Kleider. Weiße Kleider. Und die gehören zu den Heiligen. Das sind die Gerechtigkeit oder das ist die Gerechtigkeit von den Heiligen, seht ihr? Nackt, gewiss, jawohl, mein Herr. Oh, und du sagst, Bruder Brenham, aber nicht unsere Gemeinde. Sie ist die bestgekleidete Gemeinde in der Stadt. Oh, das werde ich nicht anzweifeln. Wo eine von den letzten Mode und die beste Stoffe, die letzte Hollywood-Star trägt, so sexy, dass die Aufmerksamkeit von jedem Mann auf der Straße angezogen wird. Gewiss. Eine Dame sagte zu mir, Bruder Brenham, und willst du mir das auch sagen? Wir kaufen diese Kleider in den Laden und das ist alles, was man kaufen kann. Ich sagte, sie verkaufen aber noch immer Stoffen und machen auch noch Nähmaschinen. Also das ist keine Entschuldigung dafür. Die Bibel sagte, wer eine Frau anschaut, um nach sich zu gelüsten, hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Ist das richtig? Gut dann, wenn eine Frau sich so sexy kleidet und sich so hinstellt vor einem Mann, wer hat da die Schuld? Die Frau, die das gemacht hat, das ist genau richtig. Nun, du magst so rein sein wie eine Lilie dein Mann gegenüber. Und du magst als junges Mädchen nie etwas Verkehrtes in deinem Leben getan haben. Du magst eine Jungfrau gewesen sein, als du dein Mann heiratetest. Aber wenn du dich so kleidest und dafür sorgst, dass die Männer dich anschauen auf diese Weise, dann hat er schon die Ehe mit dir in seinem Herzen gebrochen. Und jene Sünde, der dich anschaut. Als Christ magst du die bestgeschnittene Kleidung von der Stadt haben, die beste Wollen. Aber das geziemt sich einer heiligen Gottes nicht, so etwas zu tragen. Das ist richtig. Dann ist eine freie Stelle auf dem Band, dann geht's weiter. Oh ja, das bekommt ein Gotteskind nicht. Nein, nein, sagen sie. Gut, sagen sie, unsere Gemeinde. Oh, seid ihr gut gekleidet? Ja, sie sagten, dass sie das waren. Sie waren ja reich und brauchten nichts, gewiss. Warum? Sie sagte, sogar unsere Prediger, wenn er daher geht, dann hat er ein langes Gewand an. Und der ganze Chor geht daher mit einem langen Gewand an. Und der Teufel macht darunter weiter. Oh, das ist richtig. Oh, ich glaube, ich tue besser an, das andere nicht zu sagen. Aber Brüder, also gut. Oh, und alle diese großen Sachen. eingekleidete Chöre, bezahlte Chöre, müssen denen bezahlen, dass sie singen, müssen dem Prediger so viel geben, sonst wechselt die Stelle, wo besser bezahlt wird. Und da ruft den Vorstand zusammen und sagt, nun Brüder, also ihr seid sehr freundlich zu mir hier gewesen und ihr habt mir so viel $100 in der Woche gegeben oder irgendetwas wie das, aber diese andere presbyterianische Kirche, oder du kannst es auch Pfingsten nennen oder was es ist, hier an der anderen Seite, sie haben mir ein Angebot gemacht, dass sie mir so und so viel geben würde. Oh, und was macht da eine arme Heilige? Was für Möglichkeit haben sie? Was macht da eine arme kleine Gemeinde, erfüllt von dem Heiligen Geist? Was für Möglichkeit haben sie da noch? Sie könnte sich sowas nicht leisten. So der Herr lässt dann einfach unter euch etwas aufstehen. Amen. Von ihm selber erlesen, erfüllt mit dem Heiligen Geist und setzt ihn ein als allgemeinen Aufseher darüber. Sind dahin, er sagte, ich rate euch herzukommen und ein weißes Gewand von ihm zu kaufen. Die Bibel sagte, die weißen Kleider sind die Gerechtigkeit von den Heiligen. Nun, ich glaube, wir sind jetzt an Vers 19. Ich glaube, es ist jetzt Vers 20, wo wir jetzt dran sind. So wie ich sehen kann. Jawohl. Und jetzt folgendes abschließend. Nun, sei jetzt richtig ruhig und höre jetzt gut zu, während wir das folgende durchnehmen. Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen. Und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie auch ich überwunde und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dies ist eine von den außergewöhnlichsten Feststellungen, die ich je gesehen habe im Neuen Testament. Ich möchte, dass ihr beachtet, ich stehe an der Tür und klopfe an. Nun, dieses wird allgemein gebraucht als ein Wort bei dem Aufruf für Sünde. Ist das richtig? Dann sagen wir den Sündern, Jesus steht an der Tür und klopft an. Aber hier klopft er an der Tür der Gemeinde. Denn einmal ging er mit ihnen, aber sie mit ihrer Organisation und ihrer weltlichen Gesinntheit und ihrer Kälte haben ihn ausgeschlossen. Er ist an der Außenseite von der Gemeinde. Nun bedenke, am Anfang von den Gemeindezeitaltern, während wir jetzt schließen, also da wandelte er unter den 7 goldenen Leuchten. Ist das richtig? Die 7 Gemeindezeitalter. Und hier am Ende, da finden wir ihn an der Außenseite von welcher Gemeinde? Von Laodicea, von laodiceanische Gemeinde. Außerhalb. Sie hat ihn ausgeschlossen. Ihn ausgeschlossen. Warum? Er stand an der Außenseite und versuchte, wieder zurück hineinzukommen. Welch ein klägliches Bild. Der Heiland der Welt steht an der Außenseite von der Gemeinde, die er gekauft hatte mit seinem eigenen Blut. Schande über sie. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Nachdem er hinausgedrängt wurde, hinausgetrieben wurde, dann versucht er wieder zurück hineinzukommen, hineinzukriechen und klopft an der Tür. Diese ist die eindrucksvollste Aussage im Neuen Testament. Ich denke, dass es gibt nichts, was trauriger sein könnte als dieses. Der Heiland der Welt zu sehen, wie er hinausgetan wurde aus seiner eigenen Gemeinde aus dem laodiceanischen Zeitalter. Nachdem er doch denen gesagt hatte, was sie getan habe, ihr Reichtum und alles Mögliche und was sie waren und wie sie lauwarm waren und so weiter und wie sie hatten. Also er brauchte sie nicht auszuspähen, sie habe ihn ausgespähen. Und hier mit all dem klopft er doch an ihre Tür und versucht wieder zurückzukommen. Wofür? Um ihnen das ewige Leben zu geben. Gerade die ihn getötet hatte auf Golgatha. Er versuchte, ihre Seele zu retten. Dieses ist wohl das ergreifendste Bild, was ich je in meinem Leben gesehen habe, das ich mir denken kann. ausgeschlossen. Ja. Wovon wurde er ausgeschlossen? Nun hör gut zu, Freund. Wenn dieses nicht ergreifend ist, stelle dir das Bild dar oder vor. Lass dies mal tief in dein Herz hineinsinken. Unser Heiland, als er auf Erde war, da wurde er ausgeschlossen von seiner eigenen Nation. Er wurde ausgeschlossen. Er war ausgeschlossen. Die Welt schloss ihn aus und kreuzigte ihn. Und jetzt von seiner eigenen Gemeinde ist er ausgeschlossen. Er ist nirgendwo mehr gewünscht. Man hat keine Verwendung für ihn. Sie haben eine Denomination und so braucht sie ihn nicht. Sie haben einen Papst, was sollte sie ihn dann noch brauchen? Sie haben einen Erzbischof, ein allgemeiner Aufseher, und so haben sie keine Verwendung mehr für den Heiligen Geist. Sie brauchen das nicht mehr, Christus, der Heiligen Geist. Sie brauchen ihn nicht mehr, so ihre. Nun, ich glaube nicht, dass sie sich einfach erhoben haben und ihn hinausgeworfen haben, weil dann hätte er ihnen gefehlt. Aber er hat ihnen nicht gefehlt, weil sie sangen noch immer von ihm Lieder, der Prediger redete noch immer von ihm, so er hat ihnen nicht gefehlt. Aber ihre eigene Weltlichkeit, ihre Organisation, das Organisieren und das Reden, dass die Tage der Wunder und Zeichen vorbei sind und dass es dieses nicht gibt und jenes nicht gibt. Also ich möchte euch eine Frage stellen. Jede Erweckung, die je gekommen ist, also an jeder von euch Historiker, nun während dieser Zeit hier, diese Gemeinde, also jede Erweckung, die je kam, war immer außerhalb einer Organisation. Jeder Mann, der je eine Erweckung anfing, war immer außerhalb von den Organisationen. Und jedes Mal, wenn eine Erweckung anfing, hatte sie Zeichen und Wunder, Sprachen in Zunge, Heilungen und so weiter, das fand alles statt. Aber sobald der Gründer starb, organisierte sie es und machte eine Organisation davon und lief sich direkt tot. Und Gott vertrat seine Zeit nicht mehr mit ihnen. Und hier ist er beim letzten Gemeindezeitalter und steht außerhalb der Tür, der allmächtige Gott. Oh, das bricht mein Herz, darüber nachzudenken. Mein Herr, der außerhalb der Tür steht, von seiner eigenen Gemeinde, nachdem er hinausgedrängt worden ist durch ihre weltliche Gesinntheit, durch ihre Kälte, Denomination und ihre Gleichgültigkeit, steht er außerhalb der Tür. Klopft an, versucht zurückzukommen. Als ich daran dachte, vor ein paar Augenblicken, dann lehnte ich gerade über meinen Tisch und da fing ich an zu weinen. Und ich dachte, wie ich schon oft gedacht habe, an Jesus, als er da saß in dem Haus von dem Pharisäer. Und niemand schenkte ihm Aufmerksamkeit. Aber er hatte schmutzige Füße. Sie hatte ihn nicht begegnet an der Tür, seine Füße nicht gewaschen, ihn nicht gesaugt, hatte nicht den Mist und all das Zeug, wodurch er gegangen war, von ihm weggenommen. Sein Gewand streifte ja die Erde und brachte diesen Stank von der Straße, wo Pferden und solche Sachen gingen, und er hatte diesen Stank an ihm. Nun, sie wuschen da immer ihre Füße, das war eine Gewohnheit. Und ein Diener zum Füße waschen stand an der Tür. Und als dann ein Mann hineinkam, dann wuschen sie seine Füße, reichte hin, holte ein paar Sandale, die ihm passte, zog ihn an, und dann salbte sie sein Haupt, dass er einen guten Geruch hatte, und auch gegen den Sonnenbrand in seinem Nacken, gegen die Strahlen der Sonne, kämmte sein Haar, und dann ging er hinein. Nun, so hieße sie einen Gast willkommen. Nun, so wurde es gemacht. Bett, steh doch mal einen Augenblick auf. Ich möchte es euch mal so zeigen. So, hier hat man es, so hat man es gemacht. Also, so haben sie ihn willkommen geheißen. Nun, ich glaube, nun gerade hier, ich glaube, so ungefähr, so wurde man willkommen geheißen. Siehst du, umarmte einander und dann war er willkommen. Aber als Jesus kam zu diesem Fest, also genauso wie er hier zum Pfingstfest kommt, hat er niemandem gefehlt. Er fehlte niemandem. Sie waren so interessiert in ihre Angelegenheiten, die Bischöfe und so weiter, die dort waren. Aber Jesus war eingeladen worden, aber niemand hat seine Füße gewaschen. Und hier saß er in einer Ecke und sie wusste kaum, dass er überhaupt da war, mit seinen stinkenden Füßen und Staub an ihm und Schmutz an ihm. Und dann gab es dort eine alte Straßenhure, die kam daher. Sie hatte nur ein kleines bisschen Geld in ihrer Tasche und sie sah hin und sah Jesus dort mit schmutzigen Füßen sitzen. Oh, es brach ihr Herz. Sie sagte, das ist doch der Mann, der der Frau ihre Sünde vergeben hat. Das ist doch der Mann, wovon ich gehört habe, dass er heilt. Warum schenken sie ihm keine Aufmerksamkeit? Eben weil die Bischöfe alle unter sich waren und ihn hinausgedrängt hatten. Sie hatte ihn aber eingeladen zu kommen. Und so tun wir es. Wir laden ihn ein, zu unserer Versammlung zu kommen, aber wenn wir dann kommen, dann schämen wir seiner. Oh, ich müsste es doch nicht erwarten, preis dem Herrn zu sagen und dann vielleicht so sein, wie Schwester Jones ist. Und dann denke ich auch, dass ich ein heiliger Roller bin. Du Heuchler, das ist richtig. Ich habe Angst, in Zungen zu sprechen. Sie werden mich auch ein Zungenmenschen nennen. Du jämmerliche Elende. Und nun bedenke, so etwas wird nämlich etwas kosten, siehst du? Aber du bist elendig und jämmerlich, arm, nackt und blind und du weißt es nicht. Also Jesus sitzt da oder saß dort mit ungewaschenen Füßen. Und eine Straßenhure, ich kann so richtig sehen, wie sie hingeht. Lasst uns sie mal einen Augenblick vornehmen. Ich kann so richtig sehen, wie sie zu einem Laden geht und sie sagt, und dann auf einmal fangen die Tränen an, über ihr Gesicht zu laufen. Sie sagt, nein, das kann ich nicht tun. Ich kann doch dieses Zeug nicht dafür gebrauchen. Ihr werdet ja wissen, woher ich das Geld habe. Und er weiß es, wie ich es bekommen habe. Aber das ist aber das Einzige, was ich habe. Aber das ist doch alles, was er wünscht. Das ist alles, was er wünscht. Und er kümmert sich weiter nicht. Du sollst nur kommen und nichts in meinen Armen kann ich bringen. So, sie besorgte sich die Salbe und brachte sie her. Und dann kam sie her und sie dachte, oh, wenn ich ihn nur sehen könnte. Sie schlüpfte auf irgendeine andere Weise hinein. Und nein, sie hat ihn nicht willkommen geheißen. So, sie nahm ihr Alabasterkästchen, zerbrach es und tat es über seine Füße und fing an, seine Füße zu waschen. Und da kam sie ins Weinen. Oh, das gehört einfach dazu, wenn es um ihn geht. Und sie sagt dann, also das ist doch derjenige, wovon ich gelesen habe in der Bibel. Ich weiß es, ich erkenne dieses jetzt. Und das Erste weißt du, ach, welch ein schönes Wasser für seine Füße. Tränen der Buße tropfte auf seine Füße. Sie hatte keinen Lappen, um seine Füße zu trocknen, so sie nahm ihre Haare und ihre schöne Locke wurde ganz strähnig und die Tränen flossen über ihrem Gesicht und sie wusch seine Füße und so dann und wann, da macht sie, küsste seine Füße, wusch seine Füße auf diese Weise. Jesus mit schmutzigen Füßen und niemand schenkte eine Aufmerksamkeit. Und heute trägt er einen schmutzigen Namen als heilige Rolle oder so irgendetwas. Einfach weil die Menschen nicht genug Mumm haben, sich zu ihm zu bekennen. Aber dieses geheiligte Kreuz werde ich tragen, bis der Tod mich davon befreit. Und ich werde den Weg gehen mit den wenigen Verachteten des Herrn. Ich habe mit Jesus angefangen, o Herr, bring mich durch. Bring mich durch, Herr, ohne Rücksicht darauf, was es kostet. Ich habe wie Jakob ein steines Kissen, aber was macht es aus? Was hat der für mich getan? Und diese arme Hure dort weinte und schreite, und weißt du, der Simon stand dort, und dieser große Mann, und er hatte ihn kommen lassen, und er sagte, das zeigt, ob er ein Prophet ist oder nicht. Also er hätte doch wissen sollen, was für eine Frau das ist, der Heuchler. So, nachdem sie dann, also Jesus zog seine Füße nicht zurück, er saß da nur, schaute sie an und beobachtete sie. Oh, das liebe ich. Es sind nämlich nicht die großen Dinge, die wir tun wollen, aber es sind die kleinen, die wir ungetan lassen, so dann und wann. Er beobachtete sie. Einfach, wie sie da so saß. Niemand schenkte aber ihm Aufmerksamkeit. Zum Schluss mit diesem Weinen und dieses Waschen von diesen Füßen, also zog es doch irgendwie die Aufmerksamkeit und das Interesse von den Menschen. Und er beobachtete sie. Er sagte kein Wort. Simon stand ein bisschen zur Seite und er sagt, aha, nun kannst du sehen, ob er Prophet ist oder nicht. Ist nicht so? Habe ich euch nicht gesagt, wenn er doch ein Prophet wäre, hätte doch gewusst, was das für eine Frau ist. Siehst du, wir sind hier die große Kirche und wir würden das alles gewusst haben, aber von ihm wissen wir nicht, dass er ein Prophet ist. Er ist unbekannt. Und nachdem sie dann fertig waren und diese Tränen der Buße flossen über ihr Gesicht, hatte Jesus Füße gewaschen. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen erfrischt gefühlt. Oh Gott, wie gerne wäre ich dabei gewesen. Ich hätte seine Füße nochmals gewaschen. Aber Junge, würde eine Frau heute es nicht ganz schwer haben, mit ihren Haaren seine Füße abzutrocknen? Sie müsste schon auf ihrem Kopf stehen, um das zu tun, um genug Haar zu haben, um zu trocknen. Jawohl, hat alles abgeschnitten. Aber da die Füße Jesus, also niemand schenkte, sie waren nur kritisch, und er saß da auf eine entehrende Weise mit diesem Gestank an seine Füße. Aber sie wusch sie. Und nachdem sie dann fertig war, da schaute er zu ihr hin, als ob er sagen wollte, ist jetzt schon richtig. Und dann schaute er und sagte, Simon, ich habe dir was zu sagen. Du hast mich hier eingeladen, aber du hast mich nicht begegnet an der Tür. Du hast mir kein Wasser gegeben, um meine Füße zu waschen. Du hast mein Haupt nicht gesaubt, als ich hier hineinkam, um die sengende Hitze der Sonne von mir wegzunehmen. Du hast mir keinen Kuss gegeben des Willkommens, als ich hier hineinkam. Aber diese arme Frau, oh, diese Außenseiterin, diese Hure von der Straße, sie hatte kein Wasser, um meine Füße zu waschen. Sie wusch sie mit ihren Tränen. Sie hatte nichts, um sie zu trocknen, so sie nahm ihr Haar. Sie trocknete sie. Sie hat fortwährend meine Füße geküsst. Und nun möchte ich dir Folgendes sagen. Ihre Sünde, die viele waren, sind ihr vergeben, das ist richtig. Und weiter hat er nichts gesagt. Deine Sünde, die viele waren, sind vergeben. Und heute, während Jesus außerhalb der Tür von einer Pfingstorganisation steht, von den Baptistenorganisationen, von den Methodistenorganisationen, und versucht wieder zurück in Pfingst hineinzukommen, gehen die Menschen ihm vorüber. Eure Weltlichkeit und diese Dinge haben ihn hinausgedrängt aus der Gemeinde. Er steht da, versucht, schreit, um wieder zurück hineinzukommen. Oh, das ist das ergreifendste Ding, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber sie haben keine Verwendung für ihn. Er steht an der Außenseite, klopft an, versucht wieder zurückzukommen. Und das ist genau das Gleiche, was er versucht zu tun. Warum? Er war an der Außenseite. Sie haben ihn nie herausgeworfen, sie sangen noch immer von ihm und sie predigten von ihm. Aber in ihrer Gegenwart fehlte er ihnen nicht, das ist richtig. Sie machte einfach weiter, warum? Sie war kurzsichtig, sie schaute ihr großes Gebäude an, sie war reich, sie schaute ihre große Organisation an, wohin sie gehörte, und versuchte die aufzubauen, versuchte mehr Mitglieder zu bekommen, dass die hineinkamen. Aber er fehlte ihnen nicht. Nein, ihnen fehlte das Reden zu nicht. Also ihnen fehlen diese große, kräftige Botschaften Gottes nicht, die einschneiden bis ins Herz und das Herz beschneiden und die Dinge der Welt abreißen und dich enthüllst wie ein Korn. Wenn du so predigst in ihre Gemeinde, dann drängen sie dich hinaus. Aber so predigt der Heilige Geist. Jesus sagte, ihr Generation von Vampiren, ihr Schlange im Gras. So hat Johannes es auch gesagt. Ein gesalbter, großer, gesalbter Mann. Immer riss er die Haut von ihnen runter. Das ist richtig. Aber er fehlte ihnen nicht, weil sie habe das nicht. Siehst du? So, sie hatte eine kleine blumige Sache irgendwie, dass sie den anderen auf den Rücken klopfen und sage, also trete nur bei, schreibe deinen Namen gerade hier und wir werden dich aufnehmen in unsere Mitgliedschaft. und du hol dir deine Papiere von der anderen Gemeinde, dann werden wir dich hier empfangen, aufnehmen und so weiter. Und nun, wie hoch wird dein Opfer jedes Jahr sein? Siehst du, das ist es. Reich und brauche nichts. Aber was du brauchst, eine größere Sache, die habt ihr nicht. Jesus steht außerhalb und versucht zurück hineinzukommen in Pfingste. Was denkst du, was geschehen würde direkt in der Methodistenkirche, wenn der Heilige Geist auf die Gemeinde fallen würde und sie würde anfangen zu jubeln und zu springen und in Zungen zu reden und sich zu benehmen wie Betrunkenen, also wie ein betrunkene Leute? Nun, der Landesvorstand würde diese Methodistenkirche aus dem Verband stoßen. Ihr wisst das ja. Und was würde geschehen in der Baptistengemeinde, wenn das geschehen würde? Genau das Gleiche. Und bei den Pfingstler? Nun, es gibt schon viele, wo genau das Gleiche geschehen würde. Jawohl, also sie wollen mit solchen Unsinn nichts zu tun haben. Sie sagen, die verderben ja unser Teppichboden. Gewiss, welch eine miserable Gesellschaft seid ihr. Das ist genau richtig. Gut, er war einmal mit ihnen. Er ging in der Mitte von den 7 goldenen Leuchtern. Und hier ist die Antwort. Die Denominationen und ihre weltlichen Dinge, ihre Bischöfe und Kardinäle und alle ihre Weltlichkeit haben ihn hinausgedrängt und er fehlte ihnen nicht. Und die Gemeinde, nun, was werdet ihr unternehmen, um ihn wieder zurück hineinzubekommen? Wenn er an der Außenseite jetzt ist von der Pfingstgemeinde, was werdet ihr unternehmen, um ihn wieder zurückzubekommen? Wird es dazu ein einstimmiges Votum geben von den Menschen, dass sie ihn wieder zurückbringen? Oder wird man dazu einen neuen Papst wählen müssen, einen neuen Kardinal? Oder vielleicht wird man dazu brauchen, dass man eine neue Denomination aufrichtet oder gründet? Das wird man nicht dazu brauchen. Das wird es nie schaffen, das wird es nie bewirken. Eine neue Denomination wird das nicht tun. Und auch ein neuer Kardinal wird das nicht bewirken. Und ein neuer Prediger wird es nicht bewirken. Auch nicht ein gut bezahlter Evangelist wird das tun können. Nichts in der Welt gibt es, was getan werden kann oder was das tun kann, als nur du selbst. Und wie bekommen wir ihn dann wieder hinein? Nicht durch eine Abstimmung? Nein, mein Herr. Also es ist nicht möglich, Jesus zurück zu bringen durch eine Abstimmung, weil er wird gar nicht kommen. Hört, hier ist es. Und dann kommt diese Stelle also auf Offenbarung 3, Vers 20. Wenn irgendein Mensch meine Stimme hört und die Tür öffnet, nun, wir wissen ja, was die Tür dann ist, wenn irgendjemand die Tür öffnen wird und meine Stimme hört. Nun, nicht, wenn irgendeine Gemeinde oder irgendeine Organisation, nein, mein Herr, er hat keinen Umgang mit ihnen. Sie sind tot und dahin schon von Anfang an. Er hasst sie. Er hat sie immer gehasst. Und er sagte auch, dass er sie hasst. Er hasst sie auch heute Abend noch. Aber wenn irgendein Mensch, irgendein Methodist oder irgendein Baptist oder Presbyterianer oder irgendein Katholik oder jemand von der Gemeinde Gottes oder von der Nazarener oder ein Pfingster, wenn irgendjemand meine Stimme hört und die Tür öffnen wird, dann werde ich hineinkommen und das Abendbrot mit ihm halten und er mit mir. Das ist die Botschaft an der Pfingstgemeinde. Also nicht versuche, die Pfingstorganisation wieder zu beleben, aber zu versuchen, die Pfingstsegnung wieder zu beleben in dem Herzen von dem Einzelnen. Und das ist der einzige Weg. Und ich werde dann Abendmahl mit ihm haben und er mit mir. Also, was lehrt diese Botschaft an der Gemeinde, oder was lehrt die Botschaft uns an der Gemeinde? Was lehrt sie uns? Also, sie lehrt nicht ein Wachstum im Geist, nein, mein Herr, sondern eine Abnahme des Geistes. Wir haben eine fortwährende Abnahme gehabt. Der Botschafter oder die Botschafter an den Gemeinde und die Botschaft an jedem Gemeindezeitalter hat das Denominationstum verurteilt. Jede Botschaft an der Gemeinde, also die Gemeinde, nahm fortwährend ab und wollte nicht hören. Und die Botschaft an der Gemeinde war einfach eine Missachtung von Denominationen. Und das macht Bastardchristen, sogenannte Christen. Also das ist richtig. Die nichts von Gott wissen, noch von dem Heiligen Geist. Und das ist genauso wahr, wie ich hier auf dem Podium stehe heute Abend. Diese schöne oder feine, lauwarme Mitglieder, die nur aus seinem Munde hinausgetan werden, ausgespien werden. Nun, Paulus hat gewarnt, dass die Heiden ein Zweig sind. Nun, wenn einige von euch, wenn ihr das wollt, mal aufschlagen wollt, in Römer 11. Kapitel, Vers 15 bis 27, dann könnt ihr es aufschreiben, ihr alle, dann hier ist es nämlich die richtige Stelle. Also ich möchte euch dieses Mal zitieren, bevor wir auseinander gehen, weil nun die Römer, wenn ihr es aufschreiben wollt, Römer 11, Vers 15 bis 27. Paulus sagt es denen, er sagte davon und er redet da zu den Heiden, die Römer. Und er sagt, wenn Gott, nun hör gut zu, während wir jetzt abschließen mit dem Gemeindezeitalter. Paulus sagt Folgendes, wenn Gott also die natürliche Zweige nicht geschont hat, sondern abgeschnitten um ihren Unglauben. Ist das richtig? Ja, was war die Ursache, dass sie abgeschnitten wurden? Weil sie Pfingsten verwarfen. Ist das richtig? Am Pfingsttag, da spottete sie und lästerte den Heiligen Geist. Als Jesus hier auf Erde war, dann sagte er, also sie nannte ihn Beelzebub und sagte, er war ein Teufel und er ist ein Wahrsager und was dies mehr sei. Er sagte, ich werde euch jetzt das vergeben, aber wenn der Heilige Geist gekommen ist und wenn er dann dagegen spricht, also wenn ihr dagegen spricht, wird euch das nie vergeben werden. Und bedenke, Jesus gab dann auch seine Jünger den Auftrag, geht nicht zu den Heiden, ist das richtig? Aber geht lieber zu den verlorenen Schafen Israels. Nun, die haben sich selbst verurteilt, indem sie den Heiligen Geist, den Geist Gottes also eine unreine Sache nannten. Sie haben den Spott mit ihm getrieben, auch sie, da tanzte im Geist und so weiter am Pfingsttag. Aber in jener gleichen Stadt, wo sie da den Spott mit dem trieben, hat Titus sie getötet und ihr Blut floss aus den Toren und die Stadt wankte. Sie aßen ihre eigenen Kinder und alles Mögliche in dem gleichen Jahrhundert. Das ist richtig. Eine von den größten Nationen der Welt sank am tiefsten und wurde zerstreut in den vier Windrichtungen der Erde. Warum? Unglaube. Und das war den originalen, den ursprünglichen Stumpfen. Also der originale Baum, das war Israel. Und nun sagt Paulus das nicht hier. Also wer hat die Schriftstelle gerade jetzt, Bett? Also stehe dann auf und lies vor Vers 15 bis 27. Und da heißt es in Römer 11, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind, und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft, und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Wenn du dich aber wieder sie rühmst, also du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, auf das ich eingepropft würde. Recht, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, denn wenn Gott der natürliche Zweige nicht geschont hat, dass er auch deine etwa nicht schonen werde. Nun hat Brennan soeben dazwischendurch gesagt, also höre gut zu, Unglaube, gut, jetzt kannst du weitergehen, das haben wir auch gelesen, nicht der Vers 20, durch Unglauben. So, jetzt weiter, Vers 22, sieh nun, die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, strenge gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Und auch jene, wenn sie nicht im Unglaube bleiben, werde eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wiederum einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird und also wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünde wegnehme werde. Hat sich jetzt erfasst, Paulus sagte, als es jetzt zu Israel kam und sie sahen die Zeichen des Heiligen Geistes hier und wurde abgeschnitten. Nun bedenke, weil sie die Botschaft von Paulus verwarfen, die Taufe im Namen Jesu und die Bekehrung und die Taufe im Namen Jesu, die Zeichen und Wunder, die den Gläubigen nachfolgen, und sie verwarfen das. Und so sagten sie, also seht zu, wir wenden uns jetzt zu den Heiden. Ist das richtig? Lasst uns sehen. Ich glaube, das war, wo wurden sie zum ersten Mal Christ genannt? Das war in Ephesus, richtig, Antiochie. Und nun, wenn nun der erste Baum heilig war, sind auch die Zweigen heilig von diesem ursprünglichen Baum. Weil sie aber diese Pfingstbotschaft, die Paulus predigte, nicht glaubten, ist das nicht so, schnitt Gott sie weg, ab, und nahm einen wilden Ölbaum, das war die Heiden, das sind wir, und propfte uns da hinein, dass wir lebten oder leben konnten von ihrer Masse, von der Substanz von dem Baum. Und nun, wie viel mehr wird er an diesem Tag, wenn wir die Pfingstbotschaft verwerfen, die eigentlich hergekommen ist durch die Gemeindezeitalter, also wie viel mehr ist Gott dann imstande, diese wilde Ölbaum abzuschneiden, sowieso, und lässt den anderen wieder herkommen. Weil er wird sie verwerfen durch den Unglauben. Und nun füge das zusammen mit dieser Lektion von heute Morgen. Dann werdet ihr wissen, wo wir jetzt stehen. Ist nicht so? Wir sind am Ende der Zeit. Denn es ist das Wegnehmen von der Heidengemeinde, also die Entrückung ist dafür. Und jetzt ist es ein Einführen des Heiligen Geistes, dass es kommt über den Jude. Und Jesus macht sich selbst dann bekannt. Also das Versiegeln von den 144.000, da siehst du es also. Das Zurückbringen von dem originalen, vom ursprünglichen Baum, also dass sie wieder in diese Segnung hineingeführt werden. Wieder in Israel hinein. Also, Jesus wird nämlich nicht immer außerhalb von deiner Tür stehen und anklopfen. Es gibt eine Zeit, dass er genug davon hat und weggeht. Und dann, wenn du dann klopfst, dann wirst du ihn nie wieder finden. Also, komm dann, während jetzt die Zeit ist, komm dann doch, während er klopft. Also, schließe auch kein Kompromissen mit irgendetwas weniger als der Taufe des Heiligen Geistes, wie sie am Pfingsten war. Also mit der gleichen Art von Wassertaufe und die gleiche Sache, die sie damals hatte. Also führe nicht etwas in dein Herz hinein, was weniger ist als das. Nun, an euch, meine katholischen Freunde, lasst bei euch auch etwas sagen. Ihr glaubt an den Jungfrau Maria. Nun, die Jungfrau Maria ist die Mutter von Jesus Christus. Aber sie musste zu Pfingsten hingehen, um erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und sie benahm sich auch wie eine Betrunkene. Und sie war auch unter diese 120 und hatte die Taufe des Heiligen Geistes und sprach in Zunge und benahm sich wie eine betrunkene Frau da draußen. Unter dem Geist Gottes. Und wenn schon die Jungfrau Maria das tun musste, um in die Herrlichkeit zu kommen, ja, wie wirst du dann da hineingehen mit irgendetwas weniger? Das denk da mal über nach, das ist richtig. Und dem Baptistenprediger dahinter sei gesagt, dass es auch so zu den Baptisten gesagt worden ist, dass es für jedermann ist, ohne Rücksicht darauf, wer es ist. So, einfach einer Gemeinde beitreten und ein Glaubensbekenntnis nachreden und dann zu einer Gemeinde gehen, jeden Sonntagmorgen, wird dir nicht ein bisschen Gutes bringen. Du machst einfach einen Hohn von Gott. Entweder bist du ein richtiger Christ oder bist keins. Entweder heiß oder kalt. Entweder bist du, weil du kannst nicht, also du hast auch noch nie einen weißen Vogel gesehen, der ganz schwarz ist. Noch hast du einen betrunkenen Mensch gesehen, der nüchtern ist. Noch hast du einen Heiligen gesehen, der ein Sünder ist. Nein, das gibt es nicht. Also sowas ist gar nicht da. Entweder bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist und Gott lebt in dir, oder du bist gar nichts. Also dann hast du nichts. Also du bist gar nichts. So deshalb, ihr müsst bedenken, dass Jesus an eurer Tür steht. Und bedenke, Gottes Verheißung ist hier, dass er das tun wird in diesen Tagen. Warum? Weil sie verwerfen. Denn was war die Ursache, dass Israel abgeschnitten wurde von dem ursprünglichen Baum? Weil sie die Pfingstbotschaft von Paulus verwarfen. Und glaubt ihr, dass dieses das letzte Zeitalter ist? Die Bibel sagt es so. Und was sagt, oder was wird da gesagt, dass dann mit ihnen geschehen wird? Sie werden abgeschnitten werden, weil sie die Pfingstbotschaft verworfen haben. Und Gott wird sich wieder kehren zu den Heiden, wende zu den Heiden. Und dann, ganz Israel wird gerettet werden, weil er nimmt sie als eine Nation, nicht als einzelne Personen. Aber ihr und ich, wir sind einzelne Personen, weil er kommt zu den Juden, also in der Apostelgeschichte, da kam er zu den Heiden, um ein Volk aus den Heiden zu nehmen für seinen Namen. Das ist seine Braut, ein Volk, eine hier, eine dort, eine hier. Und mit uns hat er Umgang als einzelne Personen, ohne Rücksicht auf unserem Geschlecht, auf unseren Glauben, auf unsere Farbe. Also mit uns hat er Umgang als Einzelpersonen. Also wir sind sein Strauß, den er auf seinem Altar hinstellt. Aber als Juden, also er hat mit Israel immer als eine Nation Umgang gehabt. Sie sind eine Nation von Menschen, seine Nation. Oh, ich bin so froh heute Abend, dass wir seine Botschaft haben. Und ich bin auch so froh, dass ihr aufgemerkt habt und dass ihr mitgemacht habt und das habe ich sehr geschätzt. Ich bin der allmächtige Gott dankbar dafür, dass er mir hat sehen lassen, was ich gesehen habe und dass ich imstande war, um dieses an der Gemeinde auszurichten. Und jetzt ist es von meinem Herzen runter. Denn eine ziemliche Zeit hat der Heilige Geist mir das auf dem Herzen gelegt. Und ich konnte es einfach nicht wegschütteln. Also ich musste dieses tun, ich musste den Weg gehen. Denn es gab zwei Dinge, wozu ich mich geleitet fühlte. Nach Shreveport gehen, Louisiana, für eine Versammlung mit Bruder Moore. Und meine Frau sitzt hier, sie kann es euch schon sagen. Also eine Woche habe ich fast geweint, ich wollte nach Shreveport gehen. Warum? Nun, jeder Mann, der in Shreveport gewesen ist, weiß schon warum. Also, sie haben noch nie so etwas gesehen oder gehört. Prediger kamen von überall, Baptisten und alle Arten, und ein Mann sagte, dass er gerade seine Hand auf den Kühlschrank legen wollte, und da kam der Heilige Geist auf ihn und sagte, geh nach Shreveport, Louisiana, und da wird dir schon gesagt werden, was du tun sollst. Und dann wurde ihm auch noch mein Name gesagt, und wo wir dann zu finden waren, und dann sagte er, ich werde dir dann dort schon sagen, was zu tun ist. Und ich sagte dann, das Taufbecken ist hier offen, hier unter an diesen Stufen. Was du brauchst, ist die Taufe des Heiligen Geistes. Und da, so, solche Dinge wie das, die Menschensprache, Weissagungen und alle solche Dinge, wurde vorausgesagt und die Sache geschahen direkt unter uns. Und dann sagte ich, ich muss nach Jeffersonville gehen und dieses alles in einem Buch schreiben, weil ich weiß nicht, ob ich noch viel länger zu leben habe. Aber wenn ich dieses jetzt zum Ausdruck bringe, dieses wird gedruckt werden. Und nachdem ich weg bin, werde diese Worte weiterleben. Und ich habe jetzt die Geschichte aufgeschrieben und das wird, da wird jetzt ein Buch von gemacht werden. Und ich kam ja hierher, um dieses vor der Gemeinde zu bringen, um auch die Inspiration des Heiligen Geistes zu finden, weil ich wusste diese Dinge nicht von mir selbst. Das ist wahr. Das ist im Namen des Herrn. Das ist wahr. Ich kannte, ich wusste sie nicht. Und nun fühle ich mich befreit. Ich fühle, dass Gott uns eine Botschaft gebracht hat oder die Botschaft gebracht hat. Ich glaube, wir sind am Ende des Weges. Ich glaube, dass die Stunde hier ist für die Manifestation Gottes, dass die unter uns bekannt gemacht wird. Nun, ich weiß nicht, wie viel es noch dauern wird oder wie lange es noch dauern wird, aber die Stunde steht bevor. Wir werden Ausschau halten nach diesem Großen, dass der aufstehen wird. Und er könnte in meinem Tag kommen und es könnte auch sein, dass er an einem späteren Tag kommt, ich weiß es nicht. Er könnte auch direkt jetzt unter uns sein, also wir könnten das nicht sagen. Der Heilige Geist ist hier, um uns zu führen bis zu jener Zeit. Und dann, wenn dieser Führer uns übernehmen wird, dann wird er noch immer gesalbt sein mit dem Heiligen Geist. Das wird der Elia natürlich, der kommen wird. Aber er wird der Führer sein, der die Herzen zurückwenden wird und die Herzen von den Kindern wenden wird, zurück zu der Botschaft von den Vätern, also zurück zu der Botschaft von unserem himmlischen Vater am Pfingsttag, als er sein Geist ausgoss. Nun, das ist diese kleine Linie. Und ich habe dieses so genau, wie ich nur konnte, gebracht anhand von der Geschichte und von der Bibel und gezeigt, dass diese Dinge herkommen oder geschehen während dem Gemeindezeitalter. Und das ist heute. Also es wurde gezeigt, dass die Denominationen ein Fluch sind vor Gott. Und ich hoffe, dass das nun jetzt festsitzt in eure Gedankenwelt. Anhand von der Bibel, durch die Apostelgeschichte, durch die Geschichte und alle diese Dinge. Und es hat noch nie eine Zeit gegeben, dass Gott je seine Gemeinde organisiert hat. Die Mutter von der organisierten Gemeinde ist die römisch-katholische Hierarchie. Die römisch-katholische Kirche ist die Mutter von den Organisationen. Und sobald als eine Erweckung hineinbricht in irgendeine protestantische Gruppe, dann gehen sie direkt zurück und tun wieder das Gleiche. Und die Bibel sagte, oder sagt, sie ist eine Hure. Und sie hat Töchter, und von ihr sind ja eben, oder da sind auch die Gemeinde von. Also sie musste ja Frauen sein, um Hure zu sein. Und so, da ist sie. So, wir sitzen. Aber er hat auch Folgendes gesagt. Fürchtet euch nicht, ihr kleine Herde, denn es soll ihr Vaters Wohlgefallen, euch das Königreich zu geben. So mögen wir alle an dem Tag, ihr Methodist und Baptist und was ihr seid, also wenn jemand die Tür auftut, werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen. Meine Brüder und Schwestern, mögen wir gerechnet werden zu jener kleinen Herde an dem Tag. Mögen wir ein Teil sein von dieser kleinen Herde, die warten wird, wenn er kommt oder auf dass er kommt. Wenn er kommt, um das alles aufzunehmen, um die ganze Erde rundherum. Denn die Entrückung wird universal sein. Da wird er zwei in einem Bette sein, einer wird angenommen werden. Zwei auf dem Felde, eine wird angenommen. Das zeigt, dass es Nacht an der einen Seite von der Erde und Tag an der anderen Seite von der Erde sein wird. Und so werden zwei in einem Bette sein, zwei werden in einem Felde sein, siehst du, und einen von den beiden wird angenommen werden. Und so wie ich es heute Morgen schon sagte, also ihr werdet vielleicht in einem von diesen Tagen auf der Straße fahren zur Mutterrede, du wirst umschauen und sie wird weg sein. Du wirst an einem Tisch sitzen, du wirst trinken, dein Kaffee trinken oder dein Frühstück essen oder so irgendetwas. Und weißt du, das Erste, du schaust um und Vater ist nicht mehr da. Das ist genau richtig. Also, das kommt, wir wissen bloß nicht zu welcher Zeit. Aber die Sache ist, dass wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Und dann gibt es nichts mehr, was du in diese Richtung unternehmen kannst. Du sagst, ja, das habe ich schon so lange gehört. Aber du wirst es einmal zum letzten Mal hören. Das ist richtig. Und es wird geschehen, weil es ist das Wort des Herrn. Und bedenke, hat es zu irgendeiner Zeit während dieser 8 Abenden gefehlt, das, was ich gepredigt habe. Und was Jesus hier sagte, ist geschehen. Und das hat gerade, oder das ist vor sich gegangen, genau vor sich gegangen, in jedem Zeitalter. Und wir sehen, dass wir jetzt in diesem Zeitalter drinnen sind. Sogar bis auf die Stunde, sogar heute Morgen, beim Darstellen von diesen Jungfrauen, also die Zeit, dass diese Törichte, also bedenke, die Bibel sagt, dass die törichte Jungfrauen, wenn sie anfangen zu, wenn der Ruf rausgeht, sehe, der Bräutigam kommt, also das Kommen des Herrn und das Predigen des Wortes, und dann, was geschah? Die Zeit steht vor der Tür. Die Atombombe und alles ist schon bereit. Die Prediger rennen in die Straße und fangen an, die Botschaft herauszuschreien. Und sobald als sie das tun werde, dann die große Gemeinde, die törichte Jungfrau sagt dann, ach ja, wir sind zwar schon lange Presbyterianer gewesen, aber vielleicht sollten wir mal studieren und dieses ausfindig machen. Ja, weißt du, ich glaube, wir brauchen auch den Heiligen Geist. Und dann fangen sie an, Traktate zu schreiben und alles Mögliche darüber und fangen an. Und sie sagten dann, möchtet ihr uns nicht etwas davon geben? Aber sie sagten, nein, denn sonst haben wir nicht genug für uns selbst. So, als sie dann hingingen, um den Heiligen Geist zu bekommen, also sie gingen hin, um mal richtig durchzubeten, wie das die Kirchen, die schöne, große, feine Kirche heute tun, die Organisationen, als sie dann hingingen, um das Öl zu bekommen, kam der Bräutigam. So, sie versuchen es gerade jetzt zu bekommen. Große Kirchenorganisationen, große internationale Versammlungen und diese organisierte Kirche, die sagen, wir wollen zurückgehen zu der Pfingstsegnung. Wir haben diese Heiler, diese göttliche Heiler in der in der Gemeinde, und wir haben jetzt die, die in Zunge sprechen, und wir haben auch solche, die die Zunge auslegen, und wir haben alle diese geistliche Gaben in unserer Gemeinde, und wir werden einfach anfangen, Versammlungen abzuhalten und solche Sachen zu tun. Wir werden Ratsversammlungen, also kleine Versammlungen abhalten und damit anfangen. Und während sie hingehen, um das zu tun, das ist gerade die Zeit, dass der Bräutigam kommt und holt diese, die Öl in ihre Lampe haben, und gehen weg. Und dann kommen sie, was geschah dann? Sie wurde hinausgeworfen in die äußerste Finsternis, das ist die große Trübsalzeit, und da wird Weinen sein und Klagen und Zähneknirschen, während die Braut im Himmel ist. Und dann am Ende von diesen 3,5 Jahren wird er kommen wie Josef und machte sich selbst an seinen Brüder bekannt. Und dann werden sie überall weinen, und sie werden, jede Familie für sich wird weinen und sagen, wo hast du diese Narbe her? Und sie haben ihn durchbohrt. Das sind die, die ihn durchbohrt haben, die werden ihn sehen, und er wird sich selbst an seinen Brüder bekannt machen. Und nun, er versuchte, sich selbst seiner Gemeinde bekannt zu machen, aber sie drängt ihn hinaus. Und er steht da noch und er klopft an und sagt, ist da noch einer drinnen?
einer, der öffnen möchte und mich hineinkommen lässt, dass ich mit dir reden kann. Oh, ich bin so dankbar deswegen. Also viele Jahre her, ungefähr 28 Jahre her, fühlte ich dieses Klopfen an meinem Herzen. Und er kam hinein. Und ich habe seitdem mit ihm Abendmahl, Abendbrot gegessen und er mit mir. Und ich habe diese Pfingstsegnung empfangen, den Heiligen Geist empfangen. Wurde getauft im Namen Jesu Christi für die Vergebung der Sünde. Und das einzige Mal, dass ich getauft wurde in meinem Leben, war das. Als ich ein kleiner Junge noch war, also niemand brauchte mir etwas davon zu sagen, dass es drei Götter gab. Also nein, sowas konntest du in mich nicht hineinstecken. Das kannst du vielleicht geben an das kannst du nicht an irgendjemand geben, der weiß, was Gott ist. Das ist richtig. So als ich getauft wurde, eine Baptistenprediger hat mich getauft. Ich sagte, ich möchte getauft werden im Namen Jesu, des Herrn Jesus Christus. Und so Dr. Roy Davis taufte mich im Namen des Herrn Jesus Christus, als ich noch ein Junge war. Das ist richtig. So, ich glaubte es und ich blieb dabei und ich weiß, dass die Wahrheit ist, es ist Gottes ewige Wort. Das ist richtig. Und dann kommt ein Lied. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, dass ich einer von denen bin. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, dass ich einer von denen bin. Obwohl diese Leute vielleicht nicht gelehrt sein mögen oder sich mit weltlichem Ruhm rühmen können. Sie haben ihr Pfingsten empfangen alle und wurde getauft im Namen Jesu. Und sie sagen jetzt weit und breit, dass seine Kraft noch immer die gleiche ist. So bin ich so froh, dass ich sagen kann, dass ich einer von denen bin. Bist du auch froh? Und wenn du das bist, dann hebe dein Hand. Einer von denen, ich bin so froh, dass ich einer von denen bin. Komm, mein Bruder, und suche diese Segnung, die dein Herz von Sünde reinigen wird. Und dann wird die Freudeglocke anfangen zu läuten und wird dich in Flamme halten. Oh, es brennt in meinem Herzen, oh, Glory zu seinem Namen. Und ich bin so froh, dass ich sagen kann, dass ich einer von denen bin. Und dann kommt wieder dieser Chorus. Ja, sie waren versammelt im Obersaal und sie beteten alle in seinem Namen. Sie wurden getauft mit dem Heiligen Geist und die Kraft für den Dienst kam. Und nun, was er für die tat, an dem Tag wird er für dich genau so tun. Ich bin so froh, dass ich einer von denen bin. Lasst uns die Hände schütteln, vor uns, hinter uns, um uns herum. Also einer von denen, ich bin so froh, dass ich sagen kann, dass ich einer von denen bin. Und dann noch zweimal diese Chorus. Ja, freut ihr euch auch, dass ihr einer von denen seid? Und die Versammlung antwortet mit Amen, Halleluja. Oh, und sie, eine laute Gesellschaft ist es. Ein Bruder spricht dann in Zunge und ein anderer Bruder gibt die Auslegung. Und nun, wir danken dir, Vater, für deine Güte und deine Barmherzigkeit an uns Unwürdigen. Also zu denken, dass du jetzt deine Botschaft bestätigst, Herr, die du verheißen hast an den Menschen. Ich bete Gott, dass deine Barmherzigkeiten auf ihnen ruhen mögen. Und wenn da irgendjemand ist hier, der noch nicht ihn kennt als Heiland, und du möchtest ihn direkt jetzt in dein Herz als Heiland finden, möchtest du dann vielleicht aufstehen, während wir ein Gebet für dich opfern? Er sagte, dass er diese Botschaft vorbringen würde und dass er auch sein Wort an dir bestätigen möchte. Und wenn es hier einige gibt, die ihn noch nicht kennen und noch nicht den Heiligen, seinen Geist empfangen haben, also er spricht zu dir. Gut, da hinten willst du vielleicht aufstehen, Bruder? Und dann spricht ein Bruder in der Versammlung. Er möchte also getauft werden im Heiligen Geist. Ist das es, Bruder? Gott segne dich. Also, steh auf, wo du bist. Ist es noch irgendjemand anders, der aufstehen möchte und sage, ich möchte auch getauft werden im Heiligen Geist. Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich. Steh auf. Bleib stehen. Irgendjemand anders, der den Heiligen Geist empfangen möchte und getauft werden möchte oder der gedacht werden möchte in unsere Gebete gerade jetzt, Also, oder getauft werden möchte im Heiligen Geist. Ist da noch irgendjemand anders, bevor ich sage, was ich vorhabe? Also, möchtest du vielleicht aufstehen und auch eingeschlossen werden? Und da kommt ein Lied. Oh, möchtest du auch gezählt werden als einer von seiner Herde? Ja, möchtest du das? Aber dann sei flecklos in dir, also von innen. Und wachet und wartet, den Anblick zu sehen. Er kommt wieder. Also er kommt wieder. Ja, möchtest du dann sein Feind sein oder möchtest du sein Kind sein? An dem Morgen wird ein böser Gott nichts anderes gelten lassen als das Blut Jesu. Und er wird nie, also dein Gemeindemitgliedschaft wird ihm nichts bedeuten. Nichts als das Blut. Oh, diesen teuren Fluss, der mich weiß macht wie Schnee. Keine andere Quelle kenne ich, nichts als das Blut Jesu. Was kann meine Sünde wegwaschen? Nichts als das Blut Jesu. Was kann mich wieder heil machen? Nichts als das Blut Jesu. Oh, wie teuer ist diesen Flut, der mich weiß macht wie Schnee. Keine andere Quelle ich, nichts als das Blut Jesu. Bruder Brennan fängt dann an, dieses Lied zu summen. Nichts als das Blut Jesu. Dieses ist alle meine Gerechtigkeit. Nichts als das Blut Jesu. Ist da noch jemand? Oh, wie teuer ist. Und dann sagt er, nichts kann das standhalten. Bruder und Schwester, die Welt sinkt und die Welt ist dahin. Wie Schnee. Keine andere Quelle kenne ich. Nichts als das Blut Jesu. Teddy, jetzt langsam, wenn du willst. Und dann kommt dieses Lied. Es gibt eine Quelle gefüllt mit Blut, gespeichert von den Adern Immanuels. Nun, Freunde, ihr, die ihr steht und ihr versucht, die Lieblichkeit von dem Herrn Jesus, oder versucht jetzt, die Lieblichkeit von dem Herrn Jesus anzunehmen. Die gleiche Bibel, die uns sagt, dass diese Dinge geschehen würde, ließen sie auch genauso geschehen, wie er sie verheißen hat. Und nun, dieses ist die Verheißung, sagt Petrus, sie ist für euch und für eure Kinder und für alle, die noch weit oder in der Ferne sind, so viele, wie der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Ihr, die ihr aufgestanden seid, weil ihr die Segnungen Gottes wünscht auf euch, und dann als sein Knecht möchte ich für euch beten. Ich werde beten, dass Gott euch die Taufe des Heiligen Geistes geben wird. Und ich frage mich, ob ihr Folgendes in eure Herzen tun könntet. Wenn ihr ernst seid, ob ihr Gott diese Verheißung, dieses Versprechen abgeben könnt. Gott, ich werde von diesem Augenblick an, dass ich stehe, werde ich diese Taufe des Heiligen Geistes suchen. Und ich werde fortwährend beten und warte, bis dass du mich füllst mit dem Heiligen Geist. Ja, willst du dieses Versprechen Gott abgeben, indem du deine Hand hebst? Ich werde fortwährend beten, fortwährend, bis dass du mich füllst mit der Lieblichkeit und die Güte des Geistes. Ich opfere jetzt mein Gebet für euch, während wir unsere Häupter beugen. Unser himmlischer Vater, sie sind die Siegeszeichen von deiner Gegenwart. Sie wissen, dass diese Worte wahr sind, weil sie sind deine. Sie wissen, dass sie gegeben worden sind durch den Heiligen Geist, weil sie sind das Wort Gottes. Und sie sind überzeugt, dass sie dich brauchen. Sie brauchen die Lieblichkeit des Heiligen Geistes in ihrem Leben, um ihnen die Kraft zum Siegen zu geben. Und sie werden die Kraft aus der Höhe empfangen. Die Kraft empfangen, um ein christliches Leben zu führen. Die Kraft empfangen, um die Versuchung zu überwinden. So wie das Lied, was wir gerade gesungen haben, sie sammelte sich im Obersaal und beteten im Namen Jesu. Und sie wurde getauft mit dem Heiligen Geist und die Kraft für den Dienst kam. Und das war, als sie das wünschte, dass diese Kraft für den Dienst auf sie kam. Und so bitte ich dich, Vater, als dein Knecht, nun du diese Hände, ihre Hände gesehen hast, und sie haben dir gelobt und das Versprechen abgegeben, dass sie nie wieder ablassen werde, dass ich nicht zur Seite legen werde, aber dass sie beten werde, bis dass du sie füllst, Herr, mit einem zufriedenstellende Teil des deiner heiligen Gegenwart in ihrem Leben. Und ich opfere dieses Gebet für sie, Herr, als dein Knecht. Und sie werden erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Herr, ich bete, dass sie diese Gemeinde nicht ablassen wird, bis dass dieses geschieht. Und dass sie dann, dass richtig jede Seele erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Gewähre es, Herr. Du bist Gott, der Allmächtige. Du wurdest offenbart im Fleisch, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Und du standst auf am dritten Tage und fuhrst auf in die Höhe. Und du bist hier heute Abend unter uns. Und im Namen des Heiligen Geistes. Und wir beten, Vater, dass du, unser teurer Herr, ein jeder von denen füllen möchtest mit dir selber. Und möge sie eine Segnung sein für dein Königreich und in der Welt, die kommen wird. Und eines Tages, wenn du dann zum Schluss das Ende des Weges erreicht hast, und das könnte heute noch sein, wir wissen ja nicht, wann es ist, aber möge ich dann imstande sein, Herr, um gerechnet zu werden unter denen, die in die Entrückung gehen. Möge diese die sein, die in die Entrückung gehen. Und möge jede Person in die göttliche Gegenwart und alle, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, die Gott gehören, in die Entrückung gehen. Also nimm diese hinein heute Abend, Vater. Sie sind dein jetzt und ich übergebe sie dir im Namen Jesu Christi. Amen. Und nun möchte ich, dass die anderen, die den Heiligen Geist haben, auch aufstehen und ihre Hände auf sie legen. Und da kommt dieses Lied, eine Quelle gefüllt mit Blut gespeichert von den Adern Immanuels. Und Sünder, die untertauchen in diese Flut, werden jede Schuldflecke verlieren, werden jede Schuldflecke verlieren. Und Sünder, die untertauchen in diese Flut, werden alle ihre Schuldflecken verlieren. Der sterbende Dieb freute sich daran, dass er diese Quelle an seinem Tag sah. Und es möge doch sein, dass ich, wenn ich auch so gemein bin, wie er ist, also dass alle meine Sünde wegwaschen werde. Und die Sünde untergetaucht in dieser Flut werde all ihre Sündeflecke verlieren. Nun hebe eure Hände auf zu Gott und preise ihn und sage, ich danke dir, Herr, ich stehe jetzt auf, ich gebe dir Preis und ich danke dir für deine Segnungen, für deine Güte und dass du mir die Taufe des Heiligen Geistes gegeben hast. Ich danke dir, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du rufst, dass du es uns gibst, dass du die Versprechen, die Verheißungen hältst und dass du sie nicht zurücknehmen kannst. Wir glauben dich. Freut ihr euch? Dann sagt, preis dem Herrn. Daddy, vielleicht noch einmal. Und dann kommt dieses Lied. Wir finden viele Leute, die das nicht verstehen können. Aber dieses bedeutet das Himmel für mich. Wir finden viele Leute, die dieses nicht verstehen können. Warum wir so froh und so glücklich sein können. So frei und so glücklich sein können. Wir haben den Jordan zu Kanaans schöne Land überquert. Und dieses ist wie Himmel für mich. Oh, dieses ist wie Himmel für mich. Gut, ich habe diese Jordan zu dem schönen Land Kanaan, habe ich überquert. Und dies ist wie Himmel für mich. Oh, wie freue mich. Ich singe und jubele. Und der Teufel glaubt das nicht. Das sehe ich schon. Aber ich bin erfüllt mit dem Geist. Und da gibt es keinen Zweifel. Und das ist genau, was los ist mit mir. Das ist, was los ist mit mir. Preise Gott. Oh, dieses ist wie Himmel für mich. Ich überquerte den Jordan zu dem schönen Land Kanaan. Und dieses ist wie Himmel für mich. Ja, macht es euch nicht glücklich? Gut, dann schüttelt die Hände mit irgendjemand und sagt, preis dem Herrn, dieses ist wie Himmel. Nimm den Namen Jesu mit dir, o Kind von Kummer und Weh. Ich will Freude und Trost dir geben. Nimm diesen Namen, wohin du gehst. Teure Name, o wie lieblich, Hoffnung der Erde und Freude des Himmels. Teuer Name, oh wie lieblich, Hoffnung der Erde und Freude des Himmels. Bei dem Namen Jesu verbeugen wir uns und fallen demütig vor seine Füße hin. Wir werden ihn krönen, dieser König der Könige im Himmel, wenn unsere Reise vollendet ist. Teuer Name, oh wie lieblich, Hoffnung der Erde, Freude des Himmels. Teuer Name, oh wie lieblich, Hoffnung der Erde und Freude des Himmels. Und nun ganz ruhig während unsere Häupter beugen, also dieser Name Jesu nimmst du mit für immer. Als ein Schutz gegen jede Schlinge, Und wenn die Versuchungen sich um dich herum mehren, dann flüstere nur diesen heiligen Namen im Gebet. Teure Name, o geliebtlich, bis so weit. Amen.